Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn, willkommen zurück. Wir haben heute eine wunderbare Folge mit dem gruseligen Winter der Toten und dem Metathema semi-kooperative Brettspiele.
Ja, und ich bin gespannt, wie wir das so hinter uns bringen, weil es ist sauspät. Wir hatten einige Technikprobleme und ich bin wirklich gespannt, wie die Folge wird heute.
Die Stimmung ist großartig bei
Die
uns.
Stimmung ist super. Aber wir gucken mal, sehr wahrscheinlich läuft das, sobald wir im Podcast sind, besser und ihr kriegt das gar nicht so mit.
Ich meine, wenn die Welt untergeht, ist die Stimmung bestimmt auch nicht so glänzend. Und dann können wir uns schon darin reinversetzen, wie das ist, so am Winter der Toten Abend, wenn die
Ja.
Zombies drohen.
Und es kalt draußen ist und so. Das werden wir sehen. Ja. Ich muss eine Sache zu so den letzten Folgen sagen, und zwar nicht nur zu unserer letzten Folge, sondern ich war ja zu Gast beim Brett Alert bei Oliver und Thomas, und da haben wir ziemlich viel über Elisabeth gesprochen, und ich habe ja auch sonst immer mal wieder über Elisabeth gesprochen, also Virgin Queen im Englischen, und ich habe so ein paar Direktnachrichten bekommen von Leuten, die jetzt sagen, oh, du hast mich echt interessiert und ich würde gerne Elisabeth spielen und ich habe da ein Angebot, soll ich das kaufen? Und ich würde als ersten Tipp ganz gerne sagen, jeder, der jetzt denkt, ich will unbedingt Elisabeth spielen, Elisabeth ist ein tolles Spiel, aber der wichtigste Tipp ist, glaube ich, spielt es zuerst. Und zwar spielt es zuerst mit jemandem, der die Regeln kann, der euch durchs Spiel begleiten kann und der euch helfen kann und entscheidet dann erst, ob ihr es kauft oder nicht. Also wer eine solche Art von Spielen noch nie gespielt hat, sollte bitte versuchen, es erst zu spielen. Ich glaube, das wäre hier ganz wichtig. Und von mir aus versuche ich auch, solche Runden zu organisieren oder sonst irgendwas. Das kriegen wir bestimmt über Twitter oder sowas hin. Also wer das mal spielen möchte, soll sich einfach mal melden und ich gucke dann, was ich machen kann. Elisabeth ist ein tolles Spiel. Jeder Spieler, der Bock hat, solche Spiele zu spielen, ist mir willkommen. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit das klappen kann mit nur Regeln lesen. Es sind über 40 Seiten Regeln, fast ohne Bilder, mit wenig Beispielen. Ich will jetzt nicht abschrecken, aber ich glaube einfach, dass es sehr viel einfacher ist, dass ja, mit jemand anders zusammenzulernen.
Eigentlich ist es wie eine Runde Twilight Imperium. Da will man auch sich eher treffen und schauen und gucken, ob man so lange überhaupt spielen will und das vorher ausprobieren, bevor man sich das holt.
Ja, also ich finde es halt einfach wichtig, weil es nicht nur darum geht, kriege ich fünf oder sechs Leute zusammen, die das dann auch spielen wollen, sondern einfach so eine Art des Spiels. Also wer noch nie 10 oder 12 Stunden gespielt hat,
Am
Dem würde
Stück.
ich nicht unbedingt direkt am Stück mit einem Spiel,
Ja.
dem würde ich das nicht direkt unbedingt empfehlen. Und die Regeln zu Twilight Imperium sind halt noch mal einfacher als jetzt zum Beispiel die Regeln zu Elisabeth.
Aber auch das wird dann 6, 7, 8 Stunden gespielt. Vielleicht
Genau,
solltet ihr,
also.
vielleicht ist Twilight Imperium das Einsteiger in Elisabeth.
Nein, das ist schon ziemlich anders.
Ich glaube auch. Ich glaube, man sollte nur Twilight Imperium spielen.
Nein, man sollte nur Elisabeth spielen. Mit den richtigen Leuten. Und Here I Stand. Also mein erstes großes Spiel war Here I Stand. Aber auch das habe ich mir nicht selber erarbeitet. Ich weiß noch ganz genau, wir haben einmal an Silvester da gesessen und haben gesagt, wir spielen Here I Stand und hatten alles aufgebaut. Haben, glaube ich, erst mal 2 Stunden aufgebaut und haben uns das dann angeguckt und haben dann 1 Stunde wieder alles eingepackt. Ich glaube, wir haben irgendwie einen Spielzug oder so hinbekommen und haben dann gedacht, oh nee, das bringt nichts. Dementsprechend, sucht euch jemanden, der die Regeln kann, und ansonsten helfen wir euch dabei, jemanden zu suchen, der die Regeln kann, und versuchen vielleicht irgendwelche Gruppen zusammenzustellen oder so.
Aber auch
Ich
dafür,
glaube wirklich, dass es einfacher ist.
für sowas gibt es ja auch Facebook-Gruppen und so andere. In eurem Ort, in eurem, da gibt's auch mehrere Foren, die auch sowas anbieten. Muss ja nicht alles über uns gehen. Also über dich.
Nein, natürlich nicht, aber ich meine, man kann dann ja vielleicht irgendwie Leuten, die das nicht so wissen, wo sie jemanden suchen, kann man dann ja helfen, das zu unterstützen.
Das stimmt. Ja, und zum Thema Fallen miteinander spielen, haben wir tatsächlich einige Rückmeldungen bekommen. Es gibt tatsächlich Leute, die wollen das sehen. Die wollen
Oder
sogar,
hören.
ja, oder hören, aber wahrscheinlich auch sehen, haben einige gesagt. Müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das machen oder ob wir das machen und wann wir das machen. Irgendwann. Vielleicht wird es kommen, vielleicht nicht.
Genau, und ich muss halt, glaube ich, überlegen, ob ich ein YouTube-Video machen will oder nicht, weil ich bisher immer gesagt habe, ich mache auf keinen Fall YouTube. Ich überlege mir das.
Man muss ja unsere Gesichter nicht sehen. Kann ja nur das Spielfeld sehen, das machen ja auch Leute. Und es gibt da Twitch auch noch. Das ist eine Alternative zu YouTube, wo nur gestreamt wird. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Wir haben auch noch keine Pläne mit anderen Dingen insofern. Lassen wir auf uns zukommen und machen erstmal noch ein paar Podcast-Folgen. Bis dahin. Ja, und dann kommen wir auch schon zu, was wurde gespielt?
Na, ich habe Pandemie Legacy 2 abgeschlossen.
Hurra, yeah, endlich.
Obwohl, endlich ist halt immer so, ich habe das ja gerne gespielt. Also aber ich bin diesmal nicht so traurig, muss ich sagen, wie bei Pandemic Legacy 1. Es waren jetzt noch einige interessante Wendungen zum Schluss. Was mich halt interessieren würde, wäre, und ein paar haben das schon gemacht, wenn die noch ihre Punktekarten fotografiert haben oder die noch irgendwo haben, wenn die mir die schicken würden. Per Twitter oder per E-Mail oder als Kommentare bei uns rein. Ich würde die halt nicht mit allen Werten offen zeigen, weil das halt schon spoilert. Aber wenn ihr mir die per PM schicken würdet, mich interessiert das wirklich sehr, wie denn so die Punktewerte sind. Also nicht, weil ich jetzt gucken will, wie gut wir waren, sondern einfach, weil ich, also jeder hat jetzt so einen Punktewert von sich.
Und das Erste, was du mir dabei gesagt hast, war, hehe, ich bin besser als du. So viel zu den Punktewerten, ja.
Ja, aber ich finde das zum Beispiel interessant, wo die auseinandergehen, zum Beispiel. Und ich fände das halt interessant, da einfach mal ein bisschen was zu sammeln, wie denn so bei euch die Punktewerte insgesamt waren. Also ich finde das jetzt gerade mal wieder statistisch total interessant. Und nur mit mir selber eine Statistik machen, ist halt langweilig. Also ich würde das gerne mit ein paar mehr machen. Und wenn ihr Bock dazu habt, schickt mir doch einfach mal eure Punktekarten. Ja. Mit Foto, Twitter, E-Mail, wie auch immer.
Wir waren
ja,
gar
cool,
nicht,
würde ich mich sehr drüber freuen.
Wir waren gar nicht weit auseinander, oder? Weißt du gar nicht mehr.
Nee, ich 70 Punkte oder sowas.
Ja, aber immer noch in der gleichen Kategorie, glaube ich. Oder?
Ja, die Kategorien sind ja 300 Punkte groß.
Ja, siehst du. Also wir haben gleich gewonnen. Im Prinzip war es kein Unterschied.
Ja, weil ihr hattet zum Beispiel viel mehr zerstörte Städte als wir.
Ja, wir haben die gar nicht erst versucht zu retten. Dafür habt ihr noch nicht mal Moskau. Ja. Nicht mal angeschlossen. Aber ist Moskau die schönste Stadt? Nö,
brauchen wir auch nicht.
Ach. Ja. Und ich habe eine ganz tolle Schiffsverbindung. Ah, egal. Das müssen wir dann irgendwann im Pandemie-Legacy-Podcast mit Spoilern.
Ja, das wäre halt cool, wenn ich für den Pandemic-Podcast sozusagen das schon hätte, dass ich einfach mal so ein paar Punktewerte hätte. Also es würde mich halt wirklich interessieren. Von mir aus auch so Pandemic Legacy One. Und dann würde ich mal gucken, ob ich da irgendwelche insgesamt Statistiken rausziehen kann. Also mich würde das dadurch einfach interessieren.
Dann mach mal Pandemie Legacy 1 und 2 und dann mach mal den in zwei Teilen. Aber nicht 1 und 2 getrennt, sondern spoilerfrei und Spoiler.
Er hat ja die Brettspielrunde das beim letzten Mal gemacht.
Aber ja, bei Pandemie, aber bei anderen Spielen auch.
Die haben das nicht bei Pandemie gemacht, die haben das bei anderen Spielen gemacht.
Die Idee ist natürlich gut, dass man dann halt nur den zweiten Teil für die Leute hat, die das dann schon gespielt haben.
Ja. Ja. Also das ist jedenfalls das, was irgendwann bei uns ansteht und ich fände es cool, wenn ihr mir eure Werte schicken würdet, damit ich ein bisschen Statistik machen kann.
Ja.
Also nur für mich.
Ja, nur für dich.
Also ich weiß dann nur, von wem welcher Wert ist.
Da können wir eine Krone verleihen an den mit dem höchsten Punktzahl.
Ja, der kriegt nachher die super PL2-Krone.
Bastelst du die dann selber?
Ich lasse die dann von meinen Schülern basteln. Ich lasse sowas immer basteln, das ist sehr viel schöner als alles, was ich mache.
Okay.
Ja.
Ja, ich war etwas, seit dem letzten Mal habe ich gar nicht mal so viel gespielt. Was ich aber gemacht habe, war, jetzt kommt's, ich habe mir einige App-Spiele angeschaut und dann auch gespielt. Und
okay.
Es war der Anlass war, dass Andor draußen ist und das habe ich mir mal angeguckt.
Also ich habe es mir immer noch nicht angeguckt. Ich hatte da noch keine Zeit für.
Es gibt eine App für Andor und es ist, es ist immer noch Andor. Das ist ein Problem. Aber es gibt neue Missionen. Ich habe zum Beispiel irgendwie einen Hirsch, glaube ich, gejagt. Mit dem Prinz zusammen.
Und ja, das ist natürlich viel spannender als irgendwelche Gors und so weiter zu töten, einen Hirsch zu jagen.
Ja, ich will jetzt keine Wendung verraten, aber natürlich ist das nicht sofort. Es war, ich habe das Tutorial übersprungen, habe dann diesen Hirsch gejagt. Man hatte halt die ganz normale Andor-Karte und wenn man aber, also die sieht man von genau oben, aber wenn man ranzoomt, dann sieht man die so von schräg vorne. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich auch ganz nett und ja, es ist halt immer noch Andor, hat immer noch das berühmte Andor-Dilemma. Aber ich habe es mir
Ja, aber
jetzt
das
mal
ist ja
angeguckt.
ganz gut. Also
Ansonsten.
für Andor-Fans würdest du die empfehlen?
Ja, ich glaube schon. Für Andor-Fans
Okay.
ist die schon gut. Kann man machen.
Spiele ich die alleine oder also kann
Ja.
ich die auch mit mehreren spielen? Nee, spiele ich alleine.
Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt, diese eine Mission ging auch nur mit zwei Helden und auch nur mit dem Bogenschützen und dem Shadow on Thorn quasi. Und ja, die hast du halt beide gespielt. Mehr oder weniger.
Okay,
Klar
also
kannst
mein
du.
Thorn, nicht Shada.
Die beiden, Bogenschütze und
Ach
besser
so, mit Shada und
Trinkmann.
Thorn. Okay,
Genau,
gut.
die zwei Leute. Die konntest du in dieser Mission nur auswählen. Aber es war auch noch so eine halb einführungsleichte Legende, heißen die ja. Ja.
Okay.
Tutorial habe ich halt nicht gemacht, weil das fand ich ja schon sowieso langweilig, aber vielleicht ist es auch anders. Aber ich habe es mir halt immer angeguckt. Kann man wahrscheinlich an der App eher puzzeln als in Wirklichkeit. So würde ich mir das nicht unbedingt nochmal aufbauen für mich solo alleine.
Okay.
Ja.
In der Schule habe ich ganz schön clever, habe ich jetzt mal angefangen. Ich habe so ein bisschen Roll and Rides mit denen gemacht, nochmal. Habe ganz schön clever jetzt auch weitergespielt, habe letzte Woche Azul mitgebracht und es
Oh,
hat ihnen gefallen.
dann muss ich gerade da ganz kurz einhaken. Im Zuge
Okay.
dessen, dass ich mir diese Andor-App besorgt habe, habe ich mir auch die ganz schön clever App besorgt und das gespielt. So dass ich zum ersten Mal ganz schön clever gespielt habe.
Und?
Ja, das Reingehen ist etwas sperriger als zum Beispiel bei Quicks, wo das logischer und schneller ist. Aber also für mich persönlich bin ja auch eher viel Spieler, wenn auch nicht gerade immer durchgängig, war das jetzt nicht so das Problem. Ich kann sehen, warum das Expertenspiel heißt. Und ich fand es eher langweilig. Bis in.
Kenner, Expertenspiel nennt das keiner.
Entschuldigung,
Also.
Kennerspiel, ja. Aber ich fand es eher langweilig, weil ich so Roll and Ride nicht unbedingt so mag. Allerdings im letzten Drittel, als dann so diese Synergieeffekte sind, also du machst hier ein Kreuz und
Ja.
kriegst dann für das andere Feld wieder eins, das ist natürlich angenehm und triggert dann so ein Erfolgs,
Ja, aber daraufhin spielt
aus.
man ja.
Ja, genau. Und das war jetzt das, ich habe wenig Partien jetzt gemacht, das ist jetzt nur ein Ersteindruck, aber ich kann schon verstehen, warum das gut ist und warum das Spaß macht jetzt. Aber man muss halt, wenn man sich das so die ersten drei, vier Runden anschauen würde, würde man sagen, oh, was ist das denn? Aber gegen Ende des Spiels, dann kommen dann diese Erfolgserlebnisse mit den verschiedenen Triggern und da kann man dann auch, anders als in anderen Spielen, halt noch überlegen, welche Strategie fahre ich jetzt, ne? Ob ich
Ja,
jetzt
also
eher.
wir spielen inzwischen schon sehr klar strategisch und es ist dann schon schwierig, dann auch mal schlechte Runden zu ertragen. Und es ist halt, was ich halt herausfordernd finde, ist das mit den Füchsen optimal zu spielen. Also halt wirklich, dass du viele Punkte, weil du kommst nur auf die 300 Punkte und drüber, wenn du halt
Die
die
Füchse
Füchse
mitnimmst.
dementsprechend viel und hoch hast.
Ja.
Na, und das ist halt so ein bisschen, wo man halt wirklich auch taktischer spielen muss. Und warum ich das schon als ein schönes Würfelspiel finde. Ich finde aber immer noch kein Kennerspiel. Auch wenn die Einstiegshürde ein bisschen da ist, ist das. Also meine Siebtklässler, Sechstklässler können das spielen. Ja. Deswegen finde ich das jetzt nicht so unbedingt im Kennerspielniveau. Expertenspiel auf keinen Fall. Expertenspiel ist Spirit Island.
Ja. Ich habe mich kurz in der Wortwahl vergriffen. Ich könnte da direkt
Sehr gut.
anschließen, weißt du, was ich mir dann auch noch angeschaut habe? Doppelt so clever.
Ja, da warte ich die ganze Zeit drauf. Ich kriege eine große Lieferung von meinem Spieledealer und der wartet gerade noch, dass er Würfelland wieder kriegt, weil ich habe Würfelland für die Schule bestellt. Ich habe einiges für die Schule nochmal bestellt. Und da ist auch das doppelt so clever drin. Da warte ich drauf. Und wie war's?
So ähnlich wie es ist quasi fast wie das normale, ganz schön clever. Du hast halt andere Felder mit anderen Bedingungen und du hast sogar ein Feld, was immer so ist, Würfelwurf mal zwei und dann kommt ein Minus und dann ist der nächste Würfelwurf mal zwei und den wird dann von dem ersten Würfelwurf abgezogen. Und natürlich habe ich beim ersten Mal direkt mal Minuspunkte gemacht in dem Feld. Das kann man jetzt also auch. Ja, aber ansonsten sind halt nur andere Bedingungen und es ist ein bisschen, boah, ich würde sagen, unübersichtlicher. Deswegen sollte man wahrscheinlich zuerst ganz schön clever spielen und das einigermaßen verstanden haben, bevor man dann doppelt so clever spielt. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, nur ich würde sagen, ein Ticken komplizierter sogar noch. Von der Durchschaubarkeit der, wie kriege ich Punkte. Aber ansonsten ist das eine Fortsetzung quasi.
Ja, also deswegen haben wir uns das jetzt auch dann bestellt, weil wir denken, okay, wir haben jetzt ziemlich viel ganz schön clever gespielt. Jetzt ist schön, nochmal einen etwas anderen Einfluss zu kriegen. Mit ein bisschen anderen Würfeln und so. Also uns macht das gerade viel Spaß. Es kommt auch teilweise zu zweit einfach mal nochmal kurz auf den Tisch. Ersetzt für mich natürlich kein, ich sag jetzt mal, vollwertiges Spiel. Aber ich finde es nett, ich finde es interessant, aber es ist trotzdem ein Vorspiel oder ein Aufwärmer oder ein Absacker oder sowas, aber.
Auf jeden Fall. Aber so ein Dice Throne gefällt mir schon wesentlich besser. Also
Ja,
wesentlich besser.
also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das dauert halt auch. Obwohl, nee, es dauert gar nicht so viel länger, ne? Also
Kommt
nur
drauf
zu
an.
zweit.
Kommt drauf an, wie man würfelt und gegen wen man würfelt.
Das kann sein.
Hm.
Ich habe Besuch aus München gehabt. Und zwar ist einer unserer Vielspieler-Jungs, die mit uns in der Gruppe gespielt haben, ist nach München gezogen vor 2 Jahren. Und er ist mit seiner Freundin gekommen, die jetzt anfängt zu spielen. Und die hatten wir schon mal da, da haben wir so ganz seichte Sachen gespielt. Und jetzt haben sie sich Eldritch Horror und sowas gekauft. Und jetzt standen die dann vor unserem Spieleregal und haben Zeugs ausgesucht. Dann standen sie und sie sagte: Schau mal, hier steht das große Spiel, was du dir im Laden angeguckt hast. Was meinst du, was das war? Gloomhaven.
Gloomhaven, natürlich. Ich dachte, wir hätten
Und
jetzt eine Folge ohne Gloomhaven, aber nein.
nein, natürlich nicht.
Wie
Und
das kann man noch im Laden sehen? Ich dachte, das wäre gerade wieder ausverkauft.
nee, in München, im Funtainment stand das wohl rum. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist mein absolutes Lieblingsspiel gerade. Ich würde euch trotzdem raten, wenn ihr euch überlegt, da 170 Euro zu investieren, lasst es uns spielen.
Oder
Und sie dann da.
144.
Ja, aber auf Deutsch ist das nicht 144.
Doch, wenn du es jetzt vorbestellst, dann schon. Aber geht nur noch bis
Okay.
zum 8. Also, tja, das ist wohl zu spät gerade.
Das war's dann wohl. Gute Information, wenn ihr uns vorher gehört hättet, hättet ihr vielleicht vorbestellen
Ihr
können.
hattet keine
Aber wenn ihr
Chance.
in der Zeit reist, dann schafft ihr das noch.
Ja, also für Vorbesteller gab es das jetzt nochmal billiger.
Ja, und so haben wir dann eine Einsteigerpartie Gloomhaven gespielt. Erstes Szenario, aber mit den Helden. Also wir haben die Helden diesmal nicht runter gerechnet und haben alle Karten raussortiert und so, sondern haben das erste Szenario mit den Helden gespielt, mit denen wir gerade spielen. Das heißt auf ein bisschen höheren Level, dann ist das ein bisschen schwieriger. Für mich die große Herausforderung war, dass sie sehr wenig Englisch konnte und wir deswegen erstmal alle Karten durchgehen mussten und so. Sie hat dann den Spellweaver gespielt. Aber auch hier wieder hat sie total begeistert. Er war so ein bisschen, ah, ich weiß noch nicht, was mich dran stört. Ne? Also der war nicht so völlig begeistert. Der hat aber auch versucht, in seinem ersten Spiel alles perfekt zu spielen. Und wir hatten eine Downtime teilweise von 5 bis 7 Minuten, weil er seine Karten nicht rausgesucht bekommen hat. Das war so ein bisschen. Danach haben wir dann noch Dice Throne gespielt, was total begeistert hat und ganz schön clever. Aber ich glaube wirklich, dass diese Einsteigerpartie Gloomhaven immer nicht schlecht ist, weil ich einfach schon denke, dass es nicht für jeden was ist. Also auch wenn es unser totales Lieblingsspiel ist, glaube ich immer noch, dass es viele Leute gibt, die damit nicht so gut klarkommen, weil es einfach doch sehr groß und eigenartig und aber
Eigenartig.
auch cool ist.
Ja.
Ja, es ist halt schon anders. Es ist halt irgendwie nicht, ich würfel oder ich habe immer eine Bewegung oder also es ist ja schon was anderes.
Ja, das ist richtig. Aber gerade es werden erstaunlich viele Damen angesprochen von diesen Euro-Mechaniken, finde ich. Also, wenn ich das so höre, auch woanders. Ne? Das
Auch
ist
wenn ich
ja.
immer noch nicht die wirklichen Euro-Mechaniken sehe. Also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, sitze ich ständig vor diesem Spiel, wenn ich es spiele und frage mich,
Ja, aber
wo sind die
Kartenauswahl.
Euro-Mechaniken?
Ja, für einen Dungeon Crawler mit Kartenauswahl und Kartenziehen ist es schon sehr euromäßig. Also für einen Dungeon Crawler. Was er ja im
Ja.
Endeffekt ist.
Ja, aber also so richtig sehe ich die Euromechanismen da nicht. Aber ja.
Naja. Ja, ich habe noch ein bisschen, weil ich gerade meine Apps auf hatte, ein Spiel, was ich wirklich ganz, ganz lange und ganz oft gespielt habe, Neuroshima Hex. Das ist ein tolles Duellspiel für zwei Spieler auch. Das habe ich beim letzten Mal ja nur so kurz angerissen. Aber ich habe das ja nochmal wiedergespielt. Ich habe alle Fraktionen auf der App und das ist auch wirklich das wert. Es macht wirklich Spaß und die App erleichtert die Kampfauswertung ein bisschen, weil die ist ein bisschen, manchmal kann die sehr verworren sein. Gerade wenn man mit mehr als zwei Spielern spielt, dann muss man
Also ich
gucken.
habe das hier irgendwo rumstehen und habe es noch nie gespielt.
Das ist wirklich großartig. Das ist wirklich ein
Okay.
tolles taktisches Zwei-Personen-Spiel. Wenn es mit mehr als zwei Personen spielst, wie auch das Raumstation Theseus, dann wird es chaotisch und es ist nicht mehr taktisch und planbar, weil es einfach
Okay.
wild ist. Aber für zwei Spieler ist das hochtaktisch. Gerade Neuroshima Hex noch mehr. Ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch als Brettspiel und auch die App. Die App ist wahrscheinlich sogar ein Ticken besser noch.
Okay.
Naja, Neuroshima Hex.
Wir haben unseren neuen Kickstarter gespielt, der angekommen ist. Wir haben Xia geplätscht. Und zwar Xia dann mit allem. Also wir hatten das vorher nicht, das Grundspiel, das schon ein bisschen älter ist, das ist von 2014. Wir haben jetzt alles bekommen mit allen Erweiterungen. Und mein Mann macht immer alle Erweiterungen ins Spiel. Das heißt, wir mussten auch das Erstspiel dann mit allen Erweiterungen spielen. Haben erstmal 2 Stunden gebraucht, um uns die Regeln zu erarbeiten. Das war nicht so einfach und dann haben wir gespielt. Ja, also ich bin da nicht so 100% begeistert nach dem Ersteindruck. Also das muss ich einfach sagen. Es ist, man hat ein Raumschiff und mit diesem Raumschiff fliegt man rum und hat auf dem, da so ein Raumschiff hat halt bestimmte Ladekapazität und bestimmte Energie und eine bestimmte Grundbewegung. Und dann habe ich halt ein bisschen Geld am Anfang und kann dadurch mein Raumschiff ausbauen. Kann halt entweder sagen, okay, ich kaufe mir schon eine Waffe und gehe so ein bisschen auf Aggro, oder ich kaufe mir lieber ein bisschen mehr
Achtraum.
Kapazität, Frachtraum, um halt irgendwie mehr auf beliefern zu gehen. Oder ich gucke halt, dass ich mehr Bewegung bekomme, also vergrößere meine Bewegung, um dann halt schneller zu exploren und zu entdecken und sowas alles. Und das ist halt so, dass man mit der Energie, also man kann mit Energie, die man hat, Aktionssteine sozusagen aufladen und die kann man dann ausgeben, um mit seinen Ausbauten mehr Aktionen zu machen. Und diese Aktionen sind halt das, was mich so gestört hat, die sind total glücksabhängig. Also ich kann halt, ich habe eine Grundbewegung von 3 oder 4 am Anfang,
Wie viele
ne?
Würfel, wie viele verschiedene Würfel gibt es in dem Spiel?
4. Also es gibt einen 6-seitigen, einen 8-seitigen, einen 12-seitigen und einen 20-seitigen.
Danke. So viel zu dem Zufall in dem Spiel.
Ja, aber also es ist halt bei uns war es wirklich so, dass Thomas und ich, wir hatten unsere Bewegung auf 6 ausgebaut und mein Mann auf 8. Das sind ja nur 2 Würfelseiten mehr, ist eigentlich kein Riesenunterschied. Aber Thomas und ich haben grundsätzlich bei der Bewegung irgendwie Einsen und Zweien und vielleicht mal eine 3 gewürfelt, während mein Mann immer 7er und 8er gewürfelt hat.
Ja.
Und das ist so krass in der Art und Weise, wie man dann Punkte machen kann, nur weil der eine gut würfelt und der andere schlecht würfelt.
Dann ist es ein Roll-and-Move-Spiel, was?
Aber ich weiß es nicht.
Also.
Also das war die eine Sache. Die andere Sache ist, du diesen 20-Seiter würfelst halt ständig für irgendwelche Proben. Ne? Oh, ich fliege in den Nebel rein, da muss ich halt würfeln und wenn ich 1 bis 10 würfel, passiert irgendwas Schlechtes und wenn ich 11 bis 20 würfel, habe ich es geschafft. So ist das meistens. Und es gibt keine Chance, irgendwie ein Reroll mit einzubauen oder dass man irgendwie dieses Glück verändern kann. Gar nicht. Also es ist immer der Würfelwurf. Und entweder, also ich kann halt Schilde, also ich kriege dann halt Schaden. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 9 würfel, habe ich es knapp nicht geschafft, krieg 9 Schaden. Die kann ich jetzt mit Schilden und so ein bisschen abwehren und dann kriege ich nachher Schaden auf mein Raumschiff. Wenn ich nur eine 2 würfel, kriege ich nur 2 Schaden. Die sehr wahrscheinlich direkt in meine Schilde gehen und alles ist super. Wenn ich eine 11 würfel, habe ich es geschafft. Und genauso geht es, wenn du irgendwas durchsuchst, wenn du Minen durchsuchst und dadurch Güter kriegst. Oder das Problem ist dann, wenn du auf Güterverteilung gehst, du musst halt, hast zum Schluss eine Business Phase und erst da kannst du Güter kaufen oder Güter verkaufen. Das heißt, ich kann nur einmal in meinem Zug entweder ein Gut kaufen oder ein Gut verkaufen, weil ich immer dort, wo ich bin, enden muss.
Ja.
Und das ist halt auch total doof. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie ich darüber so viel Punkte machen kann, weil ich halt teilweise, wenn ich Glück habe und ich bin auf einem Planeten, wo ich beides kann, schmeiße ich eigentlich meinen ganzen Zug weg, weil ich einfach nur zwei Felder rüber muss, um dann zu kaufen, wenn ich vorher verkauft habe. Das ist so ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Also bei uns war halt wirklich Exploren und Tokens einsammeln und so war einfach die krassere
Strategie.
Strategie.
Ja, ich hatte mir das damals im Kickstarter auch angeschaut und habe es dann aber, ich meine auch, ich habe ein Shut Up and Sit Down Video darüber gesehen und da hieß es dann auch, es wäre sehr glückslastig und es ist aber das, das heißt der Untertitel Legenden of the Rift System.
Legends of a Drift System.
Drift System, ja. Genau, es ist dann genau das. Es erzählt dann quasi legendäre Momente. Also es schafft dann schon Momente, gerade durch diese Glückswürfe, dass man sagt, boah, das habe ich noch geschafft und so. Aber es ist natürlich sehr, das ist sehr schwingend, das Glück, ne?
Also ich muss sagen, ich war zwischen dem Spiel echt richtig angepisst. Also ich habe wirklich zwischendrin, das war ein Spiel, wo ich kurz davor war abzubrechen, weil ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also wenn du die dritte Eins irgendwie würfelst. Das ist irgendwie so, also wir sind schon am Überlegen, auch wenn wir ja, ne, wie ich immer sage, selten Hausregeln einsetzen. Ich habe jetzt auch auf Twitter gehört, dass viele das Spiel direkt verkauft haben. So schlecht finde ich das nicht. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dieses Movement irgendwie ein bisschen haus. Also das ist eigentlich das Einzige, was mich so extrem stört, dass
Ja.
die Unterschiede so riesig sind. Ob man einfach die Würfel durch zwei teilt oder man da irgendwas macht, damit das Glücksmoment ein bisschen weniger wird.
Na, aber es ist
Oder man
schon.
hat halt immer einen Grundwert, ne? Du hast deinen Grundwert 4 plus den Würfelwurf.
Aber es ist halt schon ein Spiel, wo man anmerkt, dass die Mechaniken nicht mehr so taufrisch sind, ne? Also es sind schon so Mechaniken, wo du sagst, ja, das hat man früher mal so designt. Es hat nicht die Eleganz eines Gloomhavens, wo die Mechaniken einfach toll sind.
Ja, aber es gibt trotzdem, also ich meine, zum Beispiel Space Empires 4X ist ein klassisches 4X-Spiel, was in den Mechaniken und so super alt ist, was
Aber
teilweise
trotzdem
total schwer
funktioniert.
ist zu überblicken und super funktioniert und
Ja.
toll ist. Also das heißt jetzt auch nicht, dass alte Mechaniken nichts sind. Also ich werde es auf jeden Fall, also es ist kein Spiel, wo ich jetzt sage, ich spiele es nicht nochmal, aber wenn das jetzt beim zweiten Mal nicht irgendwie besser wird, dann glaube ich nicht, dass ich da noch groß viel Lust drauf habe, weil es halt einfach, also für mich gerade den Anschein macht, ich muss halt immer sagen, es ist eine Erstpartie, dass es mir viel zu glückslastig ist. Aber da muss man mal gucken, was da so rauskommt.
Ich glaube, ich bin ganz froh, nicht in den Kickstarter eingestiegen zu sein.
Ja. Wir haben da noch so ein bisschen Exit und so gespielt und ansonsten war es das auch. Also wir haben jetzt auch nicht so viel gespielt für uns.
Ich habe dann noch als letzte Sache, die ich auf der App ausprobiert habe, weil ich es immer mal wieder ausprobieren wollte und noch nie gemacht habe, Splendor gespielt.
Okay.
Kennst du Splendor?
Ich habe es nie gespielt. Also es ist nicht so ganz mein Beuteschema.
Es ist tatsächlich auch nicht mein. Ich habe erst gedacht, okay, das ist nicht mein Beutel. Sieht ja ungefähr so, ja. Es ist nicht so was mich so ansprechen würde. Aber dann habe ich mich nochmal dran gesetzt und habe es dann tatsächlich noch mir erst ein Regelvideo angeschaut, weil in der App ist keine gute Erklärung dabei. Und dann habe ich mir den Rodney Smith nochmal angeschaut, wie er mir Splendor erklärt hat. Und dann habe ich es mal gespielt. Das ist von den Space Cowboys übrigens, ne? Das erste Spiel überhaupt, glaube ich,
Ah, okay.
gewesen. Und ja, und es ist auch nominiert worden. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel des Jahres Kandidat ist, weiß ich nicht, aber offensichtlich war es das dann mal. Es ist sehr mechanisch. Die Mechaniken sind in Ordnung. Und ja, quasi du nimmst verschiedene Währungen in Form von Diamanten, Geld. Also es gibt halt Rubine, Smaragde und sowas. Saphire in verschiedenen Farben dann auch direkt. Entweder nimmt man sich drei verschiedene oder zwei gleiche. Oder als dritte Aktion nimmt man sich eine Karte, die man dann kaufen kann, so dass man dauerhaft eins dieser Dinge hat, um sich dann teurere Karten kaufen zu können irgendwann, weil man dann dauerhaft immer die hat und nicht immer wieder nehmen muss, die Währung. Um dann halt noch teurere zu nehmen, in 3 Stufen gibt es die insgesamt, und bei den noch teureren sind dann Siegpunkte drauf. Und wer zuerst 15 Siegpunkte hat, läutet die Endrunde ein und dann war's das. Mhm. Also es ist sehr straightforward. Und man muss dann gucken, was dann so aussieht. Es gibt noch ein paar adlige Karten, das sind quasi Missionen. Das heißt dann sowas wie, habe dauerhafte 2 Diamanten, 2 Rubine und 2 Smaragde dauerhaft in Form von Karten vor dir liegen. Und dann kriegst du noch extra Bonuspunkte. Aber ja, das Thema ist aufgesetzt. Ja, ist halt ein Euro-Spiel. Hm. Ja, ist... Ja,
also... Würde dich das denn jetzt dazu bringen, das Spiel zu kaufen?
Ich glaube, es ist so familienspielmäßig ist es was. Kann man machen, aber gibt so viele andere Spiele. Mich persönlich haben diese... 2, 3 Euro, 4 Euro oder was das gekostet hat, als App war das okay. Ich habe kurz überlegt, das wieder zurückzugeben, weil es halt nichts für mich ist. Aber ich werde das behalten und in die Familienbibliothek.
Die Kinder dann.
Ja, in die Familienbibliothek meiner App stellen und dann können Frauen und Kinder das spielen. Vielleicht ist das mehr was für die. Ich werde es wahrscheinlich vielleicht 2, 3 Mal spielen oder so und dann hat sich das auch schnell erledigt für mich. Kann man machen. Ist halt so ein klassischer Spiel des Jahres-Titel, der jetzt aber mich nicht vom Hocker reißt wie. Weiß ich nicht, Eldorado hat mich da mehr angesprochen. Und von mir aus auch King Domino war, fand ich auch für mich persönlich,
oh mein Gott,
besser. Ja, und das sind auch wirklich seichte Titel, aber das fand ich dann spannender als so ein, ich nehme mir Ressourcen, verwandle die in dauerhafte Ressourcen, um dann Siegpunkte zu machen. Das war wirklich, du hast halt diese Diamantenwährungen, also Diamanten-Rubine-Währungen in verschiedenen Farben und du hast dann halt Siegpunkte und das war's. Und ein aufgesetztes Thema.
Ich merke halt immer mehr, dass das echt für mich nichts ist. Also ich hab ja King Domino gespielt und ich habe selten ein Spiel gespielt, weil ich langweiliger fand. Also das ist echt, also ich glaube wirklich, dass viele Leute dürfen das auch gerne spielen und so, aber also dann spiele ich lieber ein Abluchsen. Also dann spiele ich irgendwie lieber ein Dice Throne oder ja, irgendwas
sind
anderes
auch, in der Würfel Kurse. Sind mehr für dich, ne?
Ja, also dann spiele ich wirklich lieber was mit Würfeln.
Ja, aber ich hatte das bei den Brettagogen, glaube ich, gehört, in deren letzten Top 10 Folge und da hatte ich das dann noch im Hinterkopf, Splendor, ja, muss man nicht machen.
Auch keine Folge, ohne die Brettagogen zu nennen, ne, gelber Bär.
Ich nenne alle möglichen Leute, aber du hast angefangen heute. Du hast angefangen.
Weil ich Brett Alert genannt habe, weil ich bei denen gepodcastet habe.
Ich habe übrigens bei der Brettspiele-Runde gepodcastet, während du wieder fremd gepodcastet hast. Ja. Schönen Gruß an die. Haha, die grüße ich sogar.
Ja. Wir müssen jetzt immer gucken, wir haben ein paar Bewerbungen bekommen von Gästen, die gerne bei uns podcasten wollen.
Wir müssten erstmal die Technik hinbekommen.
Dauerhaft. Dafür müsste die Technik besser werden. Also
zuverlässiger.
Nochmal. Also müssen wir nochmal 2 Stunden warten, bis wir mit Podcasten anfangen können.
Ist echt nicht so. Nee. Also habt Geduld mit uns.
Genau, aber das machen wir alles nur, damit unser Podcast in der besseren Technik ist. Obwohl wir heute kurz davor waren zu sagen, wir nehmen jetzt über Skype wieder auf, weil wir keinen Nerv mehr hatten.
Tja, aber...
Ja, aber dann kommen wir doch jetzt eigentlich zum Hauptspiel, oder?
Das Hauptspiel, oh ja. Winter der Toten.
Winter der Toten, eines der Lieblingsspiele meiner Jugendlichen. Und auch nur deswegen habe ich über 20 Partien von dem Spiel gespielt. Wobei jede Partie bei uns zwischen 4 bis 7 Stunden dauert.
Okay. Ich habe tatsächlich auch ein paar Partien davon gespielt. Also es ist kein Spiel, wo ich jetzt gar nichts zu sagen kann. Ich habe, das ist 3, 4 Partien gewesen sein. Vielleicht sogar mehr.
Und ja, man muss da die richtige Runde für haben. Ne, also bei meinen Erwachsenen ist Winter der Toten nicht so gut angekommen, aber die Jugend liebt es abgöttisch. Und also das ist Winter der Toten oder Zombicide, wobei Winter der Toten dann gespielt wird, wenn man zu 5 ist und ab 6 dann Zombicide, Black. Das sind die beiden Spiele, wenn ich die denen hinstelle, sind immer glücklich. Das ist ziemlich einfach. Also Winter der Toten ist 2015 auf Deutsch rausgekommen, 2014 auf Englisch. Und das war dann ziemlich schwer zu bekommen und 2016 gab es dann nochmal eine Neuauflage, zeitgleich mit der ersten Erweiterung Winter der Toten, die lange Nacht. Und dann kam 2017 nochmal Winter der Toten, Kampf der Kolonien.
Und die lange
Ich habe.
Nacht ist auch ein Standalone-Spiel.
Genau, es ist ein Standalone-Spiel. Ich gehe auf die Erweiterung, gehe ich aber nachher ein. Ich erkläre erstmal, wieso das Grundspiel ist, dann kann man das auch später besser verstehen, was die Erweiterungen bringen.
Sehr gut.
Na? Zuerst müssen wir uns überlegen, worum geht's? Winter der Toten ist für mich eine super geile Umsetzung eigentlich von Walking Dead, also von der Serie, wie ich mir das immer so ein bisschen überlege. Nur, dass es noch ein bisschen krasser ist, weil es ist auch noch Winter. Ne? Also man muss einfach überlegen, man ist Überlebender von so einer Zombie-Apokalypse und es ist draußen nicht warm, sondern es ist draußen total kalt.
Also kann man nicht nur an
Und
Zombies sterben, sondern auch an Erfrierung.
genau. Und man muss nicht nur dafür sorgen, dass man irgendwie Essen hat, sondern es muss auch noch irgendwie warm werden und so weiter. Also das ist halt schon ziemlich schwierig, ne? Also es ist sehr bedrückend, es ist kalt. Ich muss dafür sorgen, dass meine Kolonie überlebt.
Und gefühlt ist immer Nacht. Der ganze Spielplan sieht so aus, als ob da immer nur Nacht ist.
Ja, also wir sind ja auch irgendwie, glaube ich, drin, weil es ist ja. Wir haben ja die Fenster nicht offen und so. Wir haben ja keine Fenster. Die sind ja sehr wahrscheinlich vernagelt mit irgendwelchen Brettern und so.
Ja.
Wie viel Zombie-Serien hast du geguckt, als wäre
Ich
es
habe
da irgendwie hell?
viele. Ja, doch, es gibt auch, doch, 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 doch. Selbst bei Walking Dead ist es in der ersten Staffel hell. Das ist ganz
Ja.
oft hell. Naja.
Genau. Und es haben zwar alle ein gemeinsames Ziel, aber jede Gruppe von Überlebenden, also jeder Spieler spielt hier immer eine Gruppe von Überlebenden, hat noch mal ein eigenes Ziel. Und das ist halt auch das, was das Spiel besonders macht. Um das Überleben zu gewährleisten, muss man halt raus aus der Kolonie und andere Orte untersuchen. Und jedes Rausgehen, jeder Schritt nach draußen kann immer den Tod bedeuten. Und nicht nur den eigenen Tod, sondern den Tod von weiteren. Und das ist das, was das Spiel so bedrohlich macht.
Genau, und man hat halt wichtig da, man hat nicht nur einen Charakter, sondern man hat mehr Charaktere und kann noch mehr bekommen. Und heißt dann, wenn dann einer stirbt, ist es nicht ganz so tragisch, aber immer noch doof. Und ja, und wenn dann Charaktere von anderen Mitspielern können dann auch mit in Mitleidenschaft gezogen werden.
Genau, aber dazu gleich mehr. Erstmal gucken wir, was uns denn so erwartet, wenn wir das Spiel auspacken. Zuerst kriegen wir einen großen Kolonienspielplan. Ne? Also da ist die Kolonie drauf und da ist Platz für die Charaktere und für die Zombies, die vor der Kolonie warten. Und da ist der Runden- und der Moralanzeiger drauf.
Also
Das gemeinsame Ziel.
Kolonie ist so eine Lagerhalle, würde ich sagen, oder? Wo dann die Überlebenden sich zusammengeschart haben und ein Feuerchen machen.
Ich stelle mir das immer so vor, bei Walking Dead sind die ja irgendwann in diesem Gefängnis. So stelle ich mir das immer ein bisschen vor.
Ah, okay, wenn du das
So.
sagst.
Ja, also so stelle ich mir das vor. Auf diesem Plan hat man halt Platz, wo das gemeinsame Ziel dann auch liegt und die gemeinsame Krise, um der es in der Runde geht und den Abfall. Denn, das muss man sagen, Winter der Toten ist ein super thematisches Spiel. Also man muss wirklich auf alles achten und in so eine Kolonie vermüllt man und da muss man halt auch immer darauf achten, den Müll rauszutragen.
Das richtige Spiel für Männer, Müll raustragen.
Die können auch nur drei Müll raustragen immer.
Drei Müll. Immerhin gibt es kein Geld in dem Spiel, sonst muss man sagen, es kostet 3 Geld, den Müll rauszutragen.
Nee. Es kostet einen Aktionswürfel, drei Müll rauszutragen. Aber das ist niedere Arbeit. Der Würfel muss keine besondere Zahl aufweisen, sondern er muss nur ein Würfel sein.
Ah.
Ein Aktionswürfel. Dann gibt es die weiteren Orte. Also es gibt sechs weitere Orte. Dann gibt es so Spielerübersichten, die halt auch gleichzeitig wie so ein Playerboard sind, wo dann halt auch die komplette Übersicht der Züge drauf sind, also wie so ein Zug geht, was man für Aktionen machen kann. Dann gibt es ganz viele Zombies und Charaktere. Und das sind alles Dandies. Also das sind keine Miniaturen oder so, ist kein Miniaturenspiel. Und mir gefallen die Dandies auch eigentlich richtig gut. Wie war das Pappaufsteller?
Ja, Pappaufsteller. Ja, gut, wenn du Andor magst, dann kommst du auch damit klar, weil Andor hat ja auch Pappaufsteller.
Genau. Im Grundspiel kriegst du 30 Überlebende. Ja, was möchtest du sagen zu den Pappaufstellern?
Es macht sogar Sinn, in dem Spiel Pappaufsteller zu nehmen, weil du hast so viele Charaktere und die alle als cool Mini or not Miniatur zu machen, wäre, glaube ich, ein bisschen auch nicht wirklich zielführend, glaube ich. Ich glaube, da passen die Standees ganz gut. Auch die Zombies.
Also selbst bei den Standees manchmal den Überblick zu behalten, wer es eigentlich wer, ist auch nicht immer so einfach. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man nachher alle Erweiterungen zusammenmischt, dann hat man schon eine ziemliche Anzahl an Charaktere, die auch teilweise ein bisschen ähnlich aussehen. Dann gibt es total viele Karten. Also man hat Objektkarten, die teilweise in Standorten zugeordnet sind. Man hat Krisenkarten, man hat Zielkarten, man hat Schicksalskarten. Also da ist einiges an Karten. Und man hat ganz viele Tokens, wie immer, ne? Also Wunden und Nahrung und Erfrierungen und Hunger und Zombies können nicht ausgehen. Wenn es keine Zombie-Standys mehr gibt, gibt es auch noch Zombie-Marker, die man benutzen kann. Und es gibt Würfel. Also es gibt 6-seitige Aktionswürfel und einen 12-seitigen Infektionswürfel.
Ganz böses Ding.
Ganz böses Ding. Und dann können wir schon schauen, wie wir aufbauen. Ne? Also wie wird so ein Spiel aufgebaut? Zuerst legt man diesen Kolonienplan in die Mitte und dann kommen die 6 Orte dazu. Und die Objektkarten, die den Orten zugeordnet sind, kommen dann auf diese Pläne von den Orten. Und dann bekommt jeder Spieler so eine Spielerübersicht, 4 Charaktere, davon kann er sich 2 aussuchen, 3 Aktionswürfel und 4 Startobjektkarten. Dann sucht man sich ein gemeinsames Ziel aus. Na, das wird hier nicht gezogen, sondern ich kann mir das aussuchen. Und zwar stehen da immer Zeiten drauf. Also kurz, mittel oder lang.
Ja, immerhin so.
Was dann halt bedeutet, normal, also kurz bedeutet so 3-4 Stunden und lang ist so zwischen 5-6 Stunden ungefähr.
Je nach Spielerzahl aber auch.
Je nach Spielerzahl. Wir spielen das meistens zu fünft. Ja. Also da entfaltet es einfach das Spiel seinen wirklichen Spaß. Und dann kann man sich das halt wirklich anschauen von den Zielen her, was einen so vom Thema her interessiert, was man gerne machen möchte. Also es gibt zum Beispiel Plünderungen, da kommen halt Zombies ins Spiel und die Aufgabe ist, dass Objektstapel aufgebraucht sein müssen. Also da muss man halt an Orte gehen und muss ganz viel suchen und finden und behalten. Also, ne, oder es gibt welche, da muss man halt alles getötet haben oder man muss ganz viel Nahrung gesammelt haben oder man muss Benzin gesammelt haben und Waffen oder es gibt auch Themen, da muss man nur überleben. Das also ist schon schwer genug.
Bei uns war es, glaube ich, immer die Zeit, die wir zuerst geguckt haben. Wir haben immer erst gesagt, oh, nehmen wir erst lieber nur mal die kurzen Runden, weil die haben ja auch schon so lange gedauert. Und haben dann erstmal alle anderen nicht gespielt.
Okay. Ja, also bei uns ist es schon so, dass fast immer nur lang gespielt wurde und ganz selten kurz. Und man kann dann alles nochmal härter spielen. Also auf den Zielen ist dann immer nochmal so ein Ausrufezeichen drauf auf einer Seite, sodass es eigentlich für alles auch nochmal eine Verschärfung gibt. Also, dass man dann nochmal, wenn einem Winter der Toten zu einfach ist, was selten vorkommt. Also wir haben, glaube ich, die harten Sachen noch nie gespielt, weil wir immer mit Verräter spielen. Und dann sind die normalen Ziele schon schwer genug. Das sucht man sich aus. Und darauf steht halt drauf, wie man aufbaut. Also wo sozusagen die Startinfektion ist. Ne? Wo kommen schon Zombies hin? Nur in die Kolonie oder auch schon in Orte? Wie viele Zombies kommen wohin? Vielleicht noch ein paar andere Sachen, die man beim Aufbau braucht. Da steht dann immer, wie viel Moral man hat und wie viele Runden man spielt. Das ist so, das wird immer nach dem Ziel her aufgebaut. Dann bereitet man den Stapel vor mit den geheimen Zielen. Denn ich habe ja schon gesagt, jede Gruppe an Überlebenden, also jeder Spieler, hat nochmal ein geheimes Ziel. Und da kann man jetzt so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad auch nochmal verändern. Denn also der Grundaufbau im Vollkooperativen ist einfach, man nimmt also so viele Ziele wie Spieler plus 1, mischt die und jeder kriegt ein Ziel. Dann ist der Grundaufbau mit Verräter, es gibt so viele Ziele, wie Spieler drin sind, plus eine Verräterkarte. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Verräterkarte gezogen wird. Was wir machen, ist dann die verschärfte Variante, die ich aber auch besser finde, weil dann einfach die Chance, dass der Verräter drin ist, größer ist. Wir nehmen halt so viele Missionskarten, wie Spieler drin sind, plus eine Verräterkarte. Das heißt, es kann immer noch sein, dass kein Verräter drin ist.
Aber ne,
also man weiß es nie. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass keiner drin ist. Ich muss sagen, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Also weil wir sind statistisch auf jeden Fall nicht auf der Seite, wie wir statistisch sein müssten. Bei uns war das schon ziemlich häufig, dass dann doch kein Verräter drin war. Aber das ist wichtig, dass man das nicht weiß, ob ein Verräter drin ist oder nicht. Weil das den Spielverlauf sonst komplett ändert, wenn man das nicht machen würde, dass es unsicher ist, ob es einen Verräter gibt oder
ja,
nicht.
Ja, das ist wirklich, das macht den ganzen Spielspaß wirklich anders. Und es ist auch, wir haben das auch immer aber mit der unwahrscheinlicheren Variante eines Verräters gespielt, soweit ich mich erinnere. Und es war trotzdem wichtig und gut. Und wir hatten meistens, glaube ich, auch keinen Verräter. Aber es kann mich irren, aber ich erinnere mich nur, dass wir keinen Verräter hatten. Und es war trotzdem schwierig.
Ich meine, wenn du zu viert spielst und du hast 8 normale Ziele und eine Verräterkarte, dann ist es halt schon echt, dann ist es selten, dass ein Verräter drin ist. Aber wir spielen einfach viel zu gern den Verräter, als dass wir den nicht drin haben.
Also Natürlich. Deswegen
spielen wir das schon lieber mit.
Aber teilweise ist es auch echt schwierig, was der für Ziele hat dann. Aber die Verräter können ja unterschiedliche Ziele noch haben. Und wenn du dann so ein Ziel hast wie, oh, gründe mal deine eigene Sekte oder so, dann wird es schwierig.
Ja, so extrem sind die auch nicht. Ja, also was sind denn Verräterziele? Also die Moral muss auf Null sein, das ist immer so. Ne? Der muss die Moral auf Null bringen. Und dann ist hier jetzt zum Beispiel eins mit, der muss eine Waffe ausgerüstet haben und man muss Benzin auf der Hand haben. Ne? Oder man darf nur ein Gruppenmitglied haben, der muss eine Waffe haben und man muss eine Nahrung, ein Medikament und Benzin auf der Hand haben. Also so sind die meisten.
Ja.
Ne, oder du musst mindestens 4 Waffen haben oder so. Also das geht schon. Also die Verräterziele sind nicht so schwer eigentlich. Na, also die sind nicht schwieriger als die normalen Ziele.
Ich hatte in Erinnerung, dass man ausgestoßen sein musste und stimmt. Ich erinnere mich.
Wenn du verbannt wirst, kriegst du ja extra Verbanntheitsziele.
Ja, so war das nämlich, ja.
Ja. Also du versuchst natürlich als Verräter nicht verbannt zu werden. Das wäre ja doof. Du willst ja nicht auftauchen.
Auffallen, ja. Weil du willst geheim die Krisen manipulieren.
Ja. Ja, dann suchst du halt deine Charaktere raus, die du nimmst, legst die als Dandys raus, legst dir alle Tokens und so weiter bereit, jeder kriegt sein Ziel. Und dann wird der Startspieler ausgewählt und der Startspieler ist derjenige mit dem höchsten Einflusswert.
Nein, das ist derjenige mit dem Messer.
Genau, der Startspielermarker ist ein Messer.
Genau, aus Pappe. Ja. Ein Überlebensmesser.
Ja. Und jetzt können wir schon anfangen zu spielen. Jetzt haben wir aufgebaut, jetzt können wir anfangen zu spielen. Das gemeinsame Ziel, habe ich ja schon gesagt, gibt die Randbedingungen vor, wie viele Runden gespielt werden. Wo die Moral anfängt und wo die Zombies anfangen. Ne? Und meistens wird das gemeinsame Ziel auch erst am Ende hin erfüllt. Also oft muss man die Runden halt auch überleben und kann das Ziel nicht vorher schon erledigen. Manchmal geht das, aber das ist eher selten. Die meisten Ziele, gemeinsamen Ziele, sind halt wirklich so, dass man das zum Schluss der Rundenzahl halt auch erschafft, die man sich aussucht. Verloren hat man, deswegen ist es so wichtig, wo die Moral anfängt. Verloren hat man, wenn die Moral auf Null ist. Ne?
Ja.
Oder der Rundenzähler auf Null geht und man das gemeinsame Ziel nicht erreicht hat.
Und bei erstem hat dann der Verräter gewonnen, wenn die Moral auf Null ist.
Nur wenn der sein Verräterziel erreicht hat.
Das stimmt.
Dann haben halt alle verloren. Also es können alle gemeinsam verlieren.
Ja.
Das geht schon.
Und wenn man dann das Ziel erreicht hat, dann hat man auch nicht unbedingt gewonnen.
Nee, wenn man das gemeinsame Ziel erreicht hat, hat die Gruppe zwar gewonnen, aber man selbst hat, theoretisch, aber man selbst hat richtig nur gewonnen, wenn man sein eigenes Ziel auch gewonnen hat. Also bei den eigenen Zielen steht immer drauf, das gemeinsame Ziel musste erreicht werden. Und dann sind da so Sachen wie, du musst mindestens 2 Medikamentenkarten auf der Hand haben. Oder du musst 3 Benzinkarten auf der Hand haben. Oder du musst mit 2 Waffen ausgerüstet sein. Oder du musst 2 Bücher haben. Oder irgendwie sowas. Na, also das sind auch ganz unterschiedliche Ziele, die man haben muss. Aber Grundbedingung ist immer, das gemeinsame Ziel muss erreicht sein. Und ich muss auch sagen, dass ich beim Listen habe ich das sonst früher immer komplett reingeschrieben mit, der hat gemeinsames Ziel wurde erreicht, der und der und der hat eigenes Ziel erreicht. Also es ist alles komplett festgehalten.
Oh je, du hast viel Zeit.
Naja, meine Jugend ist dann halt auch wirklich so, also die haben viel Winter der Toten auch alleine gespielt. Und dann habe ich halt wirklich, weil ich habe für meinen Brettspielkreis einen eigenen BGG-Account, wo dann das gelistet wird, was vom Brettspielkreis ausgespielt wird. Und die waren dann halt wirklich irgendwann so erzogen, dass sie das Ziel fotografiert haben, dass sie genau geschrieben hat, wer hat was erreicht und so, damit ich das ordentlich nachlisten konnte. Das ist alles
Schön.
Erziehung.
Okay.
Die werden bestimmt alle selber irgendwann anfangen zu taggen.
Na klar. Ja.
So, wie spielen wir? Wir spielen in zwei Phasen. Wir haben einmal die Spielerphase und jeder Spieler spielt hier immer all seine Aktionen. Ne? Und dann geht das halt nacheinander im Uhrzeigersinn, aber in der Spielerphase spielt dann auch jeder seine Aktionen. Und dann haben wir eine Koloniephase, das ist die gemeinsame Phase, wo dann sozusagen alle Koloniensachen geregelt werden. Zuerst fängt man in der Spielerphase an, da wird die Krise aufgedeckt. So, was ist eine Krise? Wir haben Krisenkarten, da steht dann immer erstmal ein Name drauf, wie zum Beispiel Schneesturm, und dann gibt es eine Aufgabe. Die Aufgabe ist hier jetzt zum Beispiel, man muss Benzin sammeln, so viel Benzin wie nicht die Anzahl der nicht verbannten Spieler. Na, es geht immer darum, dass später, wenn man verbannt wird, zählt man halt nicht mehr zur Kolonie. Deswegen steht auf diesen Karten immer drauf, Anzahl der nicht verbannten Spieler. Und ein Erfolg, einen normalen Erfolg gibt es nicht, sondern der Erfolg bedeutet einfach nur, es gibt nichts Schlechtes. Na, wenn man die schafft, dann kriegt man halt nichts Schlechtes. Dann gibt es einen Misserfolg. Der wäre hier jetzt zum Beispiel, dass sich alle Überlebenden bis zum Ende der nächsten Runde nicht bewegen können und die Moral um eins sinkt. Na, wir haben immer im Kopf, man verliert, wenn die Moral auf null ist. Und so eine Moral beginnt nicht bei 10 oder so, sondern eine Moral beginnt ganz häufig bei 5 oder 6 oder so. Na,
Kann
also
man
das
sich
ist
also
so.
nicht so viel erlauben, solche Dinge zu verlieren.
Nee, also man muss ganz genau bei den Krisen, wird auch immer diskutiert, machen wir das jetzt nicht, machen wir das. Ist das etwas, was wir uns leisten können oder sind das Sachen, die wir im Moment einfach zu deutlich brauchen, als dass wir die in die Krise steuern können? Das wird schon besprochen. Na, also
Aber
da ist schon, ja?
kann ja nicht viel passieren, wenn man dann sagt, okay, wir machen die Krise jetzt und wir wissen, dass wir alle genug Benzin haben, um diese Krise zu meistern, dann wirft ja jeder Benzin auf die Kartenstapel und dann geht das auch alles gut. Richtig?
Ja, sehr wahrscheinlich. Das werden wir dann später sehen, wenn wir die Krise abhandeln, ob das so einfach ist. Man kann immer ein bisschen mehr reingeben. Und wenn man zwei mehr reingibt, meistens, kann man die Moral auch erhöhen.
Also wenn das am
Na,
Ende
also,
Endeffekt dann auch um zwei besser ist, wenn es
genau,
abgehandelt
als
wird.
erwartet. Also wir sind fünf Spieler, wir müssen fünf Benzin reinmachen und sieben Benzin sind zum Schluss drin. Dann können wir über diese Krise sogar die Moral erhöhen. Was mit einer der einzigen Wege ist, die Moral zu erhöhen.
Aber es ist schwierig, Ressourcen sind knapp.
Es ist alles knapp in dem Spiel. Also man will eigentlich nie was ausgeben. Man nie, will nie was weggeben. Also es ist total schwer, weil man kann alles gebrauchen.
Gerade
Ständig.
Benzin.
Gerade Benzin. Du, weil du ja wieder mal Angst hast zu würfeln. Dann werden die Aktionswürfel gewürfelt, und zwar von allen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Aktionswürfel würfel, bevor ich am Zug bin, sondern alle würfeln ihre Aktionswürfel und sehen schon, was sie in dieser Runde zur Verfügung haben. Na, das
Das
sind sechsseitige Würfel.
senkt die
Und
Downtime auch ein bisschen.
genau. Und man hat halt so viele Würfel zur Verfügung, wie man Charaktere hat, plus eins. Deswegen haben alle am Anfang drei Würfel, weil jeder am Anfang zwei Charaktere hat. Und selbst wenn zwischendrin einer stirbt, wird einem nicht der Würfel weggenommen, sondern das wird immer zu Beginn der Runde wird bestimmt, wie viele Würfel man hat. Ja? Also so dass das halt auch, selbst wenn ein Charakter stirbt, ist es nicht total tragisch, weil man hat trotzdem noch die Aktionswürfel und kann dann halt mit dem anderen Charakter vielleicht mehr machen.
Aber es ist schon
Deswegen ist
tragisch.
es ist schon tragisch, aber aus einem anderen Grund. Und dann Er will spoilern, ne? Immer so. Und die Spannung steigt und gleich erkläre ich euch, warum das so tragisch ist, wenn jemand stirbt. Und dann spielt man seine Spielzüge. Ja? Bevor jetzt ein Spieler anfängt, seine Spielzüge zu ziehen, ist es ganz, ganz wichtig, die Ereigniskarten zu ziehen. Denn das habe ich gerade noch vergessen zu erklären. Es wird der Stapel der Ereigniskarten gemischt. Und diese Ereigniskarten sind sehr thematische Karten, die nicht immer zum Tragen kommen. Also der Spieler rechts vom aktiven Spieler zieht diese Karte, liest die durch und schaut dann, ob die irgendwann triggert. Das sind so Sachen, wenn der und der Überlebende gerade vom aktiven Spieler bewegt wird. Oder wenn irgendeiner bewegt wird. Oder wenn ein Spieler in der Kolonie steht. Oder
Wenn der und der Charakter da und da ist.
genau. Ne? Also da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Und unsere Lieblingskarte ist das Pferd. Vorsicht, jetzt kommt ein Riesenspoiler. Also ich werde heute immer ein bisschen erzählen, weil meine Jugend hat gebeten, dass ich doch ein bisschen Best-of gebe
Sehr
aus den
gut,
Runden.
sehr gut.
Und wir haben eine Veganerin mit in dieser Runde und es kam die Karte das Pferd. Und dann kommt halt so ein armes Pferd kommt zu einem und man kann das halt entweder, kann man das mitnehmen, dann muss man das mehr versorgen, also muss man eine Nahrung mehr ausgeben.
Jede Runde.
Jede Runde, muss aber nicht mehr würfeln, wenn man sich bewegt. Oder man schlachtet das Pferd und kriegt drei Nahrung. Und meine Veganerin, die dieses Spiel immer gerne auch vegan spielt, wollte dann wirklich dieses Pferd behalten und wollte dieses Pferd nicht schlachten, obwohl wir die Nahrung so nötig brauchten. Und die haben wir dann halt echt überzeugen müssen, dass sie bitte, bitte, bitte in diesem Spiel dieses Pferd schlachtet.
Abgründe am Rande der Zivilisation.
Ja, und wir warten eigentlich immer, wenn wir die Karten ziehen, darauf, dass das Pferd irgendwann kommt, damit wir das schlachten können.
Ihr seid so
So eine unserer
Monster.
Lieblingskarten. Du, drei Nahrung sind echt viel.
Aber ohne zu würfeln rumzureisen ist super.
Ja, für dich.
Ja, das ist das Schlimmste an
Ja,
dem
das
Spiel.
ist. Ja. Es ist so, dass man ja diese Aktionswürfel hat und es gibt Aktionen mit Aktionswürfel und Aktionen ohne Aktionswürfel. Die Aktionen mit Aktionswürfel sind angreifen, zum Beispiel. Na? Man kann einen Zombie angreifen oder einen anderen Überlebenden. Um das zu erklären, muss ich euch kurz erklären, was so auf Charakterkarten drauf ist. Also auf den Charakterkarten ist immer ein Name und ein Beruf. Ne? Zum Beispiel Loretta Clay ist die Köchin.
Die Königin,
Die
die
Köchin.
Köchin.
Ja, unser Dings ist ja Maria Lopez. Das ist die sexy Lehrerin.
Ja.
Ne? Die ist auch sehr sexy dargestellt, wie Lehrerinnen immer sind.
Lasziv räkelt sie sich.
Genau, genauso wie Alexis Gray, die Bibliothekarin, die guckt auch ganz schelmisch über ihre Brille und so. Die Charaktere sind alle sehr schön gezeichnet.
Weil
Die Frauen
Bibliothekarinnen
jedenfalls.
natürlich immer heiß und sexy sind.
Ja, die Männer sind dann halt eher so Edward White, der natürlich Chemiker ist. James Myers, der Psychiater, ist eher so ein bisschen dicklich und so. Dafür ist Thomas Hart, der Soldat, ist der Harte hier. Oder der Ninja, Mike Show. Es sind coole Charaktere einfach. Da ist oben immer eine Zahl, die ist der Einflusswert. Das habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt. Es ist so, dass der niedrigste Einflusswert ist später derjenige, der getötet wird, wenn Zombies angreifen. Ja, deswegen
Der
ist dieser Wert das
entbehrlichste.
wichtig. Der entbehrlichste, genau. Und dann hat man einen Kampfwert und einen Durchsuchungswert.
Ah, und der Chef
Ja?
bei einem ist doch immer derjenige, der den höchsten Wert darin hat.
Nein, ich darf aussuchen, wer mein Chef ist.
Ah, darf man nicht sagen? Okay.
Nein, ich darf aussuchen, wer mein Gruppenanführer ist. Und ich muss das auch machen. Es gibt ganz, ganz wenige Karten, die das triggern. Also wo es wichtig ist, dass man einen Gruppenführer zuweist. Ansonsten ist es nicht ganz so wichtig. Also das kommt fast selten vor. Wir haben am Anfang haben wir ständig nachlesen müssen, ob nicht doch der Gruppenanführer noch irgendwas macht, weil wir uns das immer nicht vorstellen konnten. Aber es ist einfach so, dass es ein paar Karten gibt, wo es halt heißt, wenn der und der Gruppenanführer ist. Deswegen muss man den zuweisen.
Und das ist auch der, der wahrscheinlich den extra Würfel generiert, weil er der Chef ist.
Ja. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Geschafft.
Jetzt kriegst du jetzt ein Häkchen.
Eichhörnchen.
Der Angriffswert oder der Durchsuchungswert muss halt immer, wenn ich den benutze, größer oder gleich sein als der Wert. Also der Würfel, den ich dann benutze, um diese Aktion zu machen. Na, und darunter stehen dann immer noch mal Fähigkeiten. Also jeder hat eine Sonderfähigkeit. Na, wenn wir uns dann wieder die Köchin angucken, ist ja klar, was kann die? Wenn die in der Kolonie ist, kann die einfach mehr Nahrung zubereiten, ne? Und kriegt extra Nahrung. Eigenartigerweise ist bei uns die Köchin fast immer der Charakter, der den Verräter hat. Also sehr häufig. Also bei uns wird ganz häufig gesagt, ach, du hast die Köchin, du bist bestimmt Verräter.
Es ist auch so eine Köchin, die dann so Steinsuppe kochen kann und deswegen extra Nahrung gibt.
Genau, also die kann aus allem was kochen und extra Nahrung herstellen, so, die ist einfach super.
Und
Na, also
Verräter.
man freut sich immer, wenn man die Köchin hat. Oder beziehungsweise in unseren Gruppen freut man sich nicht, wenn man die Köchin hat, weil dann eh jeder sofort sagt, ha, du bist der Verräter. Das ist ganz schwer, da wieder rauszukommen. Nur weil man die Köchin hat. Wenn man jetzt so einen Zombie angreift, dann wird der Zombie einfach vom Spielplan genommen. Ja, also da, wo man ist, kann man einfach einen Zombie angreifen. Mit einem Aktionswürfel, der halt gleich oder höher wie der Angriffswert ist, den man auf seinem Charakter hat. Und dann muss man aber diesen üblen, üblen Infektionswürfel würfeln. Und was macht dieser Infektionswürfel? Das ist ein Zwölfseiter. Der hat sechs Leerseiten. Das hört sich ja schon mal gut an, ne? Also mehr als die Hälfte sind leer. Also die Hälfte sind Leerseiten.
Boah.
Dann hat er drei Wunden,
Das ist ja
die
doof.
halt einfach eine Wunde machen, ne? Wenn man eine Wunde
Wie
würfelt.
viel Leben hat denn so ein Held, so ein Charakter?
Bei der dritten Wunde stirbt er. Ne? Also, aber wir haben ja nur drei Wundenseiten. Ne? Also dann wird man halt irgendwie, ich weiß nicht was, von einem Gewehr getroffen oder wie man sich diese Wunden zuzieht. Man ratscht sich irgendwie, weil man durch ein Fenster steigt, durch ein kaputtes. So bekommt man Wunden. Dann haben wir ja schon gesagt, es ist kalt, das heißt, man kriegt Erfrierung. Erfrierungen sind. Zum Ersten gelten die als normale Wunden. Das Schlimme an Erfrierungen ist aber, dass man zum Beginn seines Zuges zu jeder Erfrierung eine Wunde bekommt. Das bedeutet, ich bekomme eine Erfrierung, bekomme im nächsten Zug eine Wunde, bekomme im nächsten Zug eine Wunde, habe drei Wunden und bin tot, wenn ich nichts gegen die Erfrierung tue. Na? Zum Glück kann ich mit Medikamenten Wunden heilen.
Als einfache Sache mit, wenn du Medikamentenkarte hast, weil das sind eine der Kartensorten, dann kann man damit die Erfrierung heilen.
Genau. So, und jetzt kommt die Infizierung. Das ist so ein Zahn. Und immer wenn man würfelt, hat man tierische Angst davor, diesen Zahn zu würfeln, denn der Überlebende stirbt sofort, wenn man einen Zahn würfelt.
Tja.
Das Schlimme ist, ne, also der wird dann halt vom Zombie gebissen, wird zum Zombie und ist deswegen für uns tot. Das Problem ist aber nicht, dass der selber tot ist, sondern der infiziert weiter.
Ja.
Also, wenn er jetzt in der Bewegung zum Beispiel diesen Würfel würfelt, infiziert der da weiter, wo er gerade steht. Und das heißt,
Oder
wenn
wo
der
er hin will?
jetzt, nee, die Bewegung wird erst vollzogen
Ah, okay.
und dann wird ausgewürfelt, was passiert.
Also
Und
da, wo er ankommt, infiziert er.
da, wo er ankommt. Oder halt beim Kampf, da, wo er steht.
Heißt das, wenn
Ja,
er
wenn
jetzt
man.
nach Hause reisen will, in die Kolonie zurück und er würfelt den Zahn,
Dann wird's
dann...
übel. Denn danach muss der Charakter mit dem niedrigsten Einflusswert den Würfel auch würfeln. Oder er entscheidet sich dagegen, den Würfel zu würfeln und man tötet den Charakter direkt. Dann breitet sich die Infektion nicht weiter aus. Sonst muss nach und nach und nach jeder diesen Würfel würfeln. Und dann zählt halt nicht mehr nur noch der Zahn, also das Infektionszeichen, sondern jedes Wundenzeichen. Also haben wir eine Chance 50-50, dass man stirbt und die Infektion weitergeht. Und das ist sowas, das ist schon ziemlich schlimm, denn was passiert, wenn einer stirbt? Die Moral geht um eins runter. Das ist erstmal das Schlimmste. Ne? Und wenn man so 5, 6 Moral hat, dann ist so ein Toter oder zwei, kann schon ziemlich schlimm sein. Und wir hatten mal eine Runde Winter der Toten, die nach einer Runde verloren war. Weil wir
Kettenreaktion.
einfach zweimal den Zahn gewürfelt haben und dann die Kettenreaktion dementsprechend waren, dass die Moral eigentlich sofort unten war. Also da hatten wir gar keine Chance. Wenn Überlebender stirbt und das ist in der Kolonie, kann der Spieler die Objektkarten, die ausgerüstet waren, wieder auf die Hand nehmen von seinem Charakter. Wenn der irgendwo an einem Ort war, werden die Karten in diesen Objektstapel eingemischt. Die
Objektstapel.
Handkarten werden abgeworfen.
Das sind quasi Sachen, die man finden kann, wie zum Beispiel auch Waffen, die es besser erlauben zu kämpfen.
Genau.
Ohne Infektionswürfel zum Beispiel.
Ja. Wenn man jetzt einen Überlebenden angreift, ist das ein bisschen unsicherer, weil so einen Zombie, den tötet man einfach und da muss man halt den Infektionswürfel würfeln. Wenn man
Das.
einen anderen Überlebenden angreifen will, weil man zum Beispiel der Verräter ist oder weil man den anderen doof findet, sollte man halt nicht machen, weil dann wird man sehr schnell verbannt als Verräter.
Ich finde dich doof. Sonst habe ich keinen Grund.
Dann würfelt man den Aktionswürfel, den man ausgegeben hat, nochmal.
Du spielst
Und
in
der muss.
echt komischen Runden.
Klar, das wissen wir doch schon, oder? Und der Wert, den man dann würfelt, muss halt niedriger oder gleich sein dem Angriffswert des Überlebenden und dann kriegt er eine Wunde. Und auch da ist wieder bei 3 Wunden stirbt er. Ich kann so oft angreifen, wie ich Aktionswürfel habe, die meinen Angriffswert haben. Ne? Und gerade beim Angriff, es gibt jetzt überall, haben alle Charaktere für irgendwas Sonderfähigkeiten. Ne? Also kein Würfel würfeln, immer 2 Zombies töten, wenn der in der Kolonie ist, als extra Ding, ohne Würfel zu würfeln. Also da gibt es ganz verschiedene Sonderfähigkeiten. Aber ansonsten ist der Kampf ziemlich einfach. Also gegen Überlebende kämpft man echt selten im normalen Spiel.
Habe ich, glaube ich, auch noch nie erlebt.
Echt?
Ja,
Doch, das ist lustig.
wir hatten aber nicht so viele Verräter halt. Wir
Ja,
hatten mal
okay, ich meine,
einen.
bei über 20 Partien kommt halt auch ein bisschen was zusammen.
Ja, wir hatten mal einen, der war, glaube ich, verbannt dann, weil wir dachten, es wäre ein Verräter oder das mal ausprobieren wollten. Okay, wir sind, glaube ich, auch auf dumm, wegen Dummheit auch verbannt. Ja, aber ansonsten, nee. Wir haben das immer versucht, kooperativ zu spielen und zu gewinnen.
Okay, ja, wir auch.
Kuschelkoop.
Bis auf die Verräter. Und die
Ja.
Verräter sind bei uns inzwischen echt gut, weil es fast die gleiche Gruppe ist, die immer spielt. Und das ist schon ein Spiel, wenn du beim ersten Spiel der Verräter bist, ist es schon sehr schwer, weil da machst du manchmal ein paar dumme Sachen, die dich verraten. Und die Leute, die es länger spielen, wissen ganz genau, wann sie ihre Verräterkarte ausspielen. Also dass sozusagen klar wird, dass sie Verräter sind. Das macht man sehr spät und an einem bestimmten Zeitpunkt. Die nächste Aktion, die man mit dem Würfel machen kann, ist durchsuchen. Und das ist so ähnlich. Also ich muss auch hier wieder einen Würfel, einen Aktionswürfel ausgeben, der größer oder gleich meines Durchsuchungswert ist. Und es gibt 6 Orte, die ich durchsuchen kann. Das ist die Polizeiwache, der Supermarkt, die Schule, die Bücherei, das Krankenhaus oder die Tankstelle. Und zu jedem Ort gibt es halt diesen Objektstapel, den wir gerade schon mal kurz genannt sind, wo halt typische Sachen drin sind, die man da auch suchen kann. Und auf diesen Übersichtskarten von den Orten steht halt auch drauf, wie hoch die Chance ist, dass man da was findet. Na, wie Waffen, Benzin, Bildung, Nahrung, Medikamente, Werkzeuge und weitere Überlebende kann man finden. Und immer das
Bildung.
erste, Bildung, ja, Bücher.
Ah.
Bildung nennen. Also ich habe heute in der Regel geguckt, wir sagen auch immer Bücher, aber in der Regel steht Bildung.
Okay.
Weil man muss die Bücher ja lesen, damit die einem was bringen.
Wie man ein Auto kurz schließt. Und
Meistens
sowas.
sind das irgendwelche Lagepläne oder so, weshalb man was besser machen kann.
Totale Bildung.
Ja. Wenn man jetzt durchsucht, zieht man einfach die oberste Karte. Die kann man sich dann angucken. Und entweder kann man dann durch das Durchsuchen aufhören und diese Karte einfach auf die Hand nehmen. Oder man sagt, man durchsucht ein bisschen intensiver, macht dabei aber auch Lärm. Und wenn man Lärm macht, muss man halt einen Geräuschmarker hinlegen. Man hat auf diesen Übersichtskarten halt 4 Plätze für so Geräuschmarker, die später abgehandelt werden. Und man darf für jedes Geräusch, was man macht, eine Karte mehr ziehen und hat dann sozusagen mehr Auswahl. Also man darf trotzdem nur eine Karte behalten, kann sich die dann aber aus den Karten aussuchen. Das heißt, ich kann maximal 5 Karten nehmen und mir davon eine aussuchen. Ne?
Aber dann
Auch
war es
hier
auch
gibt
echt
es,
laut.
dann ist es auch echt laut, und das ist auch echt gefährlich, das so zu machen. Aber auch hier gibt es Sonderfähigkeiten, dass man Bücher hat, mit denen man dann an bestimmten Orten 2 Karten behalten kann. Oder es gibt Charaktere, die immer schon 3 Karten ziehen dürfen und sich eine aussuchen können oder so. Das heißt, hier versucht man auch sehr stark als Gruppe die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere auch immer optimal zu nutzen. Na,
Also
das ist schon so.
kooperatives Spiel wird sehr gefördert da.
Ja, unheimlich. Also, weil das muss man auch. Also, Winter der Toten ist so hart zu spielen. Also selbst in den leichtesten Varianten ist Winter der Toten hart zu spielen. Wenn man dann noch mit Verräter spielt, der aktiv gegen die Gruppe spielen kann,
Oh.
ist das schon schwierig. Dann kann man mit Würfeln noch verbarrikadieren. Ne, eine Barrikade bedeutet halt einfach, kann man mit jedem Würfel legen. Also es sind jetzt alles die Aktionen, die man auch mit Einserwürfeln machen kann, sodass wenn man schlecht würfelt, ist man zwar frustriert, aber man kann immer noch was tun mit den Würfeln, die halt nicht über die Werte der eigenen Überlebenden kommen. Dann kann man Abfall entsorgen. Ne? Also für einen Aktionswürfel kann ich 3 Karten Abfall rausbringen.
Es fängt so
Oder ich
an,
kann.
es fängt so an, man
Ja.
sagt sich, ja, mit einem Würfel, den ich sowieso nicht einsetzen kann, kann ich ja Abfall rausbringen, kann ich ja auch noch machen. Aber es wird dann im Endeffekt später wirklich zu einem Problem, wo du dann wirklich sagen musst, ja, ich muss jetzt aber Abfall rausbringen, selbst wenn ich einen besseren Würfel habe.
Echt?
Ja, manchmal wird
Okay.
das zum Problem.
Passiert bei uns selten, aber ja, das kann schon passieren. Und dann kann man noch Zombies anlocken. Also das ist eine Sache, die bei uns sehr selten passiert. Also ich kann einen Würfel ausgeben und dafür bis zu 2 Zombies von einer anderen Stelle zu mir holen. Ne, in welcher Reihenfolge ich das jetzt jeweils mache, ist völlig egal. Ne, auch da gibt es jetzt immer Spezialfähigkeiten. Wir haben zum Beispiel den Hausmeister, der kann 5 Karten Müll rausbringen. Finde ich übrigens sehr gut, dass es ein Mann ist. Nicht
Findest
die
du?
Frau bringt mehr Müll raus, der Mann bringt mehr Müll raus. Ne? Wir haben die Köchin, die besser kochen kann, aber den Hausmeister, der den Müll besser rausbringt.
Wenn du das sagst, dass dich das persönlich entzückt, dann ist das so.
Und dann haben wir ganz viele Aktionen ohne Aktionswürfel. Und das eine ist halt, wie gesagt, den Überlebenden bewegen. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass man dann den Infektionswürfel würfeln muss. Also man darf jeden Überlebenden einmal bewegen. Das kostet keinen Würfel oder so, sondern ich kann den einfach bewegen, wie ich möchte, wohin auch immer. Aber ich muss den Aktionswürfel würfeln, den Infektionswürfel würfeln. Und das haben wir ja gerade schon erklärt, was da so passieren kann. Ne? Wunden, Erfrierungen, da freut man sich noch fast drüber. Und das Schlimme ist halt, wie gesagt, dann die Infektion.
Also in 50% aller Fälle ist passiert hier was Schlechtes, mindestens eine Wunde, wenn nicht sogar eine Wunde und noch eine Wunde oder sogar der Tod.
Ja, aber manchmal darf man als Ziel auch nur einen Überlebenden haben.
Ich
Und
reise
dann.
viel, das ist mein Ziel.
Ja, und dann muss halt einer sterben.
Ach, schon wieder ein neuer bekommen. Ja, wir reisen mal viel. Ja. Aber
Dann kann man, ja?
ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wenn man Benzin dabei hat.
Das käme jetzt. Denn man kann Karten ausspielen. Das ist auch eine Aktion ohne Aktionswürfel. Und die Objektkarten, die man hat, helfen einem halt. Also die kann man nicht nur zur Krise beisteuern, sondern die können einem bei Aktionen helfen. Und mit Benzin, was muss man da nicht mehr machen?
Den
Lieber Björn?
Aktionswürfel würfeln beim Reisen.
Genau. Das ist halt schon echt wichtig.
Ich
Na?
glaube, wir haben sehr viel Benzin benutzt.
Echt, wir benutzen das nie dafür, wir würfeln immer. Also
Ja,
das ist
ihr seid
ganz
so hardcore.
selten.
Wir mögen
Das ist
unsere
ganz selten.
Charaktere. Wir haben ein Herz für die, weißt du? Wir schlachten auch nicht einfach Pferde, offensichtlich.
Also als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, wurde mir erklärt, ja,
Martina will euch alle tot sehen.
ja, diese Aktionskarten sind eh total egal, die kommen nie. Dann haben wir das erste Spiel selber gespielt. Also dann hatte ich das ein, zwei Mal, ich hatte das nicht gekauft, sondern habe das dann bei jemandem gespielt, habe mir das Spiel ausgeliehen, weil es damals nicht so einfach war, dran zu kommen, habe es dann irgendwann gekriegt und habe es gekauft. Und bis dahin habe ich die ganze Zeit mit einem ausgeliehenen Spiel gespielt. Und bei uns kommen ständig diese Ereigniskarten und triggern. Also ich habe keine Ahnung. Mir wurde es halt am Anfang gespielt. Ach, das ist total egal. Die finden eh nie statt. Ja, ist bei uns anders. Und das Pferd würde ich immer schlachten. Drei Nahrung sind so viel wert in diesem Spiel. Wie gesagt, das Benzin kann man dafür brauchen, damit man diesen Infektionswürfel nicht würfeln muss. Dann kann man Kram benutzen, um einen seiner Aktionswürfel neu zu würfeln. Dann hat man halt wenigstens die Chance, eine Eins zu einem besseren Würfel zu machen. Ja?
Unterschrift des Podcasts, das Pferd würde ich immer schlachten.
Martina. Der schlachtende, der blutende Podcast, nein, der schlachtende, der brutale Podcast.
Einfach nur Martina Fuchs, das Pferd würde ich immer schlachten.
Und Medikamente kann man halt dafür nutzen, dass man eine Wunde entfernt. Das kann halt auch eine Erfrierung sein, also eine Erfrierung gilt als Wunde. Oder es gibt auch neue Charaktere in den Karten. Ne? Die bringen, wenn sie perfekt sind, nur sich selber mit. Manchmal aber auch hilflose Fremde, hilflose Überlebende. Und die packt man einfach in die Kolonie und die wollen einfach nur essen. Also die bringen einem nichts, aber die muss man versorgen.
Kinder und alte Leute.
Genau. Die will man nicht unbedingt in der Kolonie haben.
Ihr seid so nett.
Aber manchmal braucht man das einfach, um einfach einen neuen Überlebenden wiederzubekommen.
Würde man drei Nahrung rausbekommen, willst du die alle schlachten?
Ja, aber man darf die nicht schlachten.
Kein
Aber es gibt Karten. Es gibt Karten in diesem Spiel, bei den Ereigniskarten, wo drauf steht, diese Karten haben Mord, Kannibalismus und mir fehlt die nächste Sache nicht mehr ein.
Sex.
Drauf, die sind ab 16, ja, Sex, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas.
Oder besondere Brutalität oder so. Die sind ab 16, die Karten dann. Die soll man normal raussortieren.
Na, wenn man mit Kindern spielt, sollte man sich das überlegen.
Ja, ab 16 sind die Karten.
Ja, das ist doch nett gemacht. Hm. Welcher 16, 15-jährigen Kindern machen Rossatini vorher freiwillig raus? Die möchte ich sehen.
Da ich das Spiel so viel mit Jugendlichen spiele, sind bei mir die Karten tatsächlich raussortiert.
Das musst du sagen, oder?
Nein, das ist so.
Na klar.
Das ist wirklich so.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kann man Karten zur Krise beisteuern. Das heißt einfach, dass man, wir haben ja vorher gesagt, eine Krise ist zum Beispiel irgendwie Benzin, Anzahl der nicht verbannten Spieler, kann man einfach sagen, ich steuere was zur Krise bei und die gehen aber umgedreht, werden die hingelegt. Also keiner sieht, was man da reinlegt. Das ist wichtig, dass das keiner sieht. Dann kann man Nahrungskarten ausgeben, um Nahrung in die Kolonie zu geben. Man kann um Unterstützung bitten, also man kann sagen, oh, hier die Wunde, bitte, bitte, kann jemand ein Medikament spielen, damit ich die Wunde heilen kann?
Klappt
oder
das bei
um
dir?
Andere Karten. Ja, natürlich klappt das. Das klappt.
In deiner Runde, wo ihr sonst
ja,
alles klein hackt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, da wird dann noch
doch,
eine Wunde
also,
geheilt,
doch,
wenn du das sagst.
Doch, kooperativ schon. Oder auch, ich brauche eine Waffe, hat jemand eine Waffe oder so. Das klappt manchmal schon. Wir haben uns dabei für eine Hausregel entschieden.
Aha.
Und zwar ist das so, dass man eigentlich alle um Karten bitten kann. Und wir haben gesagt, dass wir das total unthematisch finden, weil wenn ich in der Polizei bin, kann mir keiner helfen, der nicht bei mir auch in der Polizei steht.
Das stimmt.
Und wir haben das verschärft und haben gesagt, dass man nur helfen kann, wenn man am gleichen Ort ist.
Ja. Und selbst dann hat man ja für seine Charaktere quasi eine geteilte Hand, ne? Also wenn du fünf Charaktere hast, dann hast du ja trotzdem nur einen Handkartensatz, sodass du die untereinander dann schon theoretisch teleportieren kannst, wenn deine Charaktere aufgespalten sind.
Genau. Also jetzt, ich habe mich gefragt, was du mit geteilter Kartenhand meinst, weil du hast natürlich eine Kartenhand für beide Charaktere.
Oder für mehrere Charaktere, die du später findest.
Ja. Aber dementsprechend, da haben wir einfach für uns entschieden, für die Gruppen, wir wollen das thematisch spielen und sagen halt ganz klar, der muss dann schon in die, also in der Kolonie, also wir machen das jetzt nicht so hart, dass, also einer der Überlebenden muss an einem Ort sein, von dem der helfen will.
Hm. Okay.
Das ist so, wie wir das spielen.
Aber andererseits,
das finde ich thematisch aber auch besser.
Ja, natürlich. Wenn du halt weiß nicht, eine Schrotflinte findest irgendwo, dann kannst du die theoretisch auch jemand anderem ausrüsten, der nicht an dem Ort ist.
Ja, jetzt für dich selber als Gruppenleiter sozusagen,
genau,
ne?
Genau, als Gruppenleiter. Ja. Das heißt also,
das ist so ein bisschen schwierig, aber das haben wir halt mit reingenommen.
Das haben wir tatsächlich auch gehausregelt, weil wir haben es dann instinktiv anders gespielt, weil es halt für uns auch keinen Sinn machte, in der Polizeistation ein Schrotgewehr zu finden und das dann dem Typen in der Kolonie zu geben. Wie kommt das dahin? Das haben wir instinktiv anders gespielt.
Das haben wir instinktiv auch anders gespielt und spielen das meistens auch so. Aber es ist kooperativ, manchmal beugt man die eigenen Hausregeln.
Da teleportiert man quasi die Waffen wild umher.
Ja. Dann darf man Ausrüstung weitergeben. Also wenn ich mit einem anderen, also Ausrüstung sind die Karten, also Handkarten sind die Karten, die ich auf der Hand habe. Ausrüstung ist das, was ich schon an meinen Charakter ausgerüstet habe. Wie Waffen oder Bücher rüstet man auch aus. Also die ich einem Charakter zugeordnet habe, einem Überlebenden. Die darf ich auch austauschen oder weitergeben, wenn ich am gleichen Ort bin. Also da macht die Regel sogar diese Einschränkung. Hm. Aber halt nur nicht bei den Karten, die helfen. Aber das ist so. Also ich kann dann auch sagen, hier, ich will mich bewegen, gib mir jemanden Benzin.
Naja, es liegt aber daran, dass das die Karten hast du auf der Hand und wenn du die an jemanden anlegst, an eine Figur, dann weißt du ja auch, wo die Figur in dem Moment ist. Und deswegen geht das dann nur noch wenn die sich berühren, das ist einfach nur mechanisch von der Handling halt so gewählt.
Aber aber für uns war halt dieses Winter der Toten ist ein so dermaßen thematisches Spiel, wo man unheimlich im Thema drin ist, dass das einfach eine Sache war, die wir so nicht mittragen konnten, sondern wo wir gesagt haben, das ist unthematisch, das müssen wir ändern für uns, auch wenn das Spiel schwieriger macht. Und dann darf man über Verbannung abstimmen. Einmal in seinem Zug, da darf rein theoretisch jeder Spieler sagen, hier, ich rufe zur Verbannung auf und dann sagt er, der und der, denke ich, ist ein Verräter, ich möchte den verbannen. Und dann müssen alle gleichzeitig abstimmen, Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn Daumen hoch ist, wird der Spieler verbannt und wenn Daumen runter ist, nicht. Oder genau andersherum, da muss man sich vorher drüber einigen.
Vorher am besten drüber einigen.
Ja, und dann wird verbannt. So eine Verbannung kann echt übel sein und kann ganz üble Sachen nach sich ziehen. Erzähle ich nachher. Ich bin eine sehr nachtragende Verbannte, wenn man mich verbannt, ohne Grund zu haben.
Du bist auch verdächtig. Und du hast die Köchin.
Ich bin immer verdächtig. Das ist ja das Schlimme. Egal wie ich spiele, ich bin immer verdächtig. Das ist lustig. Und ich bin so selten. Ich glaube, ich war zweimal in über 22 Spielen bisher Verräter.
Sagt der Verräter. Gemein.
Ja, ich weiß. Egal, was ich mache, ich bin immer verdächtig.
Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das.
Der Verbannte kriegt dann ein neues Ziel, ne, was halt entweder sein Ziel ersetzt oder sein Ziel modifiziert. Und dann darf der halt auch nicht mehr in der Kolonie sein. Der darf ab dann die anderen angreifen. Der darf nichts mehr zur Krise beisteuern, muss aber auch nicht mehr ernährt werden. Darf den anderen auch nicht mehr helfen, darf mit denen nicht mehr tauschen und so. Hat dafür ein ganz klein bisschen andere Regeln. Aber ja, ist dann sozusagen für sich alleine stehend und muss halt auch nur noch versuchen, sein Verbandenziel zu erreichen. Manchmal ist das halt auch noch eine Chance, wenn man ein Ziel hat, ein normales Ziel, was man nicht erreichen kann.
Stimmt.
Kann man versuchen, verbannt zu werden, um dann ein neues Ziel zu kriegen. Manchmal kann man dadurch auch noch gewinnen.
Das stimmt.
Wenn man jetzt allerdings zwei Spieler verbannt, die nicht Verräter sind, dann sinkt die Moral direkt auf Null und man hat verloren. Also man kann auch nicht einfach wild vor sich hin verbannen, wenn man darauf Bock hat.
Die Sache ist, dass der Zweite dann auch kein Verräter ist. Ne? Also wenn man dann halt schon einen Verband hat und denkt dann, oh, dann der muss aber jetzt auf jeden Fall ein Verräter sein, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, noch einen zu verbannen, weil die Gefahr so groß ist. Aber wenn man sich dann sicher wäre...
Nein, du drehst deine Karte auf und es ist klar, ob du Verräter bist oder nicht.
Ja, ja.
Dann aber müssen sie sich ja überlegen, okay, ich habe nicht den Verräter verbannt, jetzt muss ich was anderes machen.
Genau. Aber wenn
und wenn sie dann aber nochmal falsch liegen, dann ist halt die Gruppe einfach nicht würdig zu überleben.
Du wirst mit Begriffen um dich.
Das ist doch völlig klar.
Wir haben ein Pferd geschlachtet.
Um zu überleben.
Ihr habt ein
Würdest du da
verdammtes.
nicht ein Pferd schlachten? Du kommst aus dem Rheinland. Sauerbraten ist doch aus Pferdefleisch.
Deine Argumentation ist schlüssig. Jetzt kann ich nichts mehr sagen.
Leider mit Rosinen.
Och. Die kann man ja rauslassen.
Obwohl beim Sauerbraten geht das.
Ja, die kann man ja liegen lassen auf dem Teller.
Beim Sauerbraten geht das. Im Kuchen kriegt man die so schlecht raus.
Ja. Es gab eine Zeit, da gab es auch Pferd beim Lidl in der Lasagne. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine ganz andere Geschichte. So, dann kommt die Kolonienphase. Die muss man jetzt ganz starr nach der Reihenfolge wirklich abarbeiten. Zuerst wird die Nahrung verteilt. Und zwar muss man alle Überlebenden in der Kolonie muss man nur ernähren. Bei allen anderen geht man davon aus, die finden irgendwas oder haben was im Rucksack dabei oder irgendwie so.
Oh, ein Pferd. Nope.
Oder finden ein Pferd. Ja, das Pferd kommt, aber die Nahrung kommt in die Kolonie.
Mietz, 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 mietz.
Ja, auch Katzen bestimmt. Pro zwei Überlebenden muss man eine Nahrung in die Kolonie geben. Und zwar wird das aufgerundet. Also auch bei drei Überlebenden muss ich zwei Nahrung reinmachen.
Und da geht es um die Leute, die gerade da sind und um diese hilflosen Menschen.
Und um die hilflosen Überlebenden. Ja, das ist ja das. Also die kosten einen nur Nahrung.
Ja.
Die bringen einem aber nichts.
Kann man doch nicht mal als erstes töten lassen, oder?
Nee, das sind, die sterben als letztes.
Ja.
Aber ist ja auch klar, ne? Ich meine, die sind ja irgendwo hinten, sehr wahrscheinlich auf den Schlafplätzen. Und wenn die Zombies einen überrennen, sind ja die anderen vorne und kämpfen.
Ja, aber wenn man so einen hilflosen Menschen hat und das Fenster ist kaputt und man hat kein Brett mehr, dann nimmt man doch ein Brett Tagogen. Okay, der war schlecht.
Der war richtig schlecht. Ab in die Ecke und schämen, echt. Wenn man nicht genug Nahrung hat, kommen keine Nahrungsmarker weg, sondern bekommt einen Hungermarker in den Nahrungsvorrat. Und diesen Hungermarker kriegt man nie wieder weg.
Oh ja.
Deswegen will man das auf keinen Fall, denn man kriegt immer in dieser Nahrungsverteilungszeit in der Kolonienphase für jeden Hungermarker wird die Moral um eins gesenkt.
Ja.
Und das will man nicht.
Das geht auch wieder dann schnell.
Ja. Dann überprüft man den Abfall. Wir haben ja gerade schon gesagt, Abfall rausbringen und so ist echt wichtig. Denn wenn man 10 Abfall drin hat, sinkt die Moral um 1. Wenn man 20 drin hat, sinkt die Moral um 2 und so weiter. Also dementsprechend muss man wirklich aufpassen, dass man das hinbekommt, damit niemals die Moral durch den Abfall sinkt. Aber kann man sich auch vorstellen, ne? Ich meine, was will man in so einer vermüllten Kolonie?
Ach, die Zombie-Apokalypse, aber die Moral sinkt, weil jetzt ein bisschen Dreck da rumliegt.
Das ist ja nicht ein bisschen Dreck, ne? Das sind ja dann Spritzen, die Medikamente,
die Moral,
und die Dosen und so.
Die Moral sinkt eigentlich nicht, weil da Müll liegt, sondern die Moral sinkt, weil die Frauen anfangen zu nörgeln und dann sinkt die Moral, wenn die Frauen unzufrieden sind. So ist das nämlich.
Wir können heute auch als Podcast-Unterschrift machen, der sexistische Podcast.
Wieso sind wir denn sexistisch? Du hast angefangen damit.
Als würden nur die Frauen nölen, wenn es unordentlich ist.
Als würden nur die Männer den Müll rausbringen, besser.
Ja, aber ihr seid ja kräftiger. Ihr könnt einfach viel mehr Müll rausbringen.
Das ist sehr sexistisch, da hast du recht.
Back to topic. Danach wird die Krise abgehandelt. Und dazu werden erstmal alle Karten gemischt, die zur Krise beigesteuert wurden. Und die werden deswegen gemischt und dann werden die nacheinander aufgedeckt. Denn jede Sache, dieses Objekt, was zur Krise beigesteuert wird und das Symbol enthält, was man braucht, gibt +1. Und jedes Symbol, was nicht dazu passt, gibt -1. Also hier hat der Verräter eine Chance, gegen die Gruppe zu spielen und sozusagen ein sicher geglaubtes Ziel halt zu verderben. Und so muss man halt versuchen, dass man trotzdem den Wert bekommt. Das heißt, manchmal wirft man auch einfach mehr rein, weil man Angst hat, dass ein Verräter was Negatives reinwirft.
Und so kann man dann auch testen, ne? Wenn man die Sachen aufdeckt und es sind mehr als dann zufällig reingemischt wurden, dann weiß man, dann gibt es einen Verräter.
Ja.
Der Verrätertest quasi.
Ja, es kann manchmal aber auch sein, dass sich jemand vertan hat. Also das hatten wir auch schon.
Ich erinnere mich, du hast recht, du hast vollkommen recht. Das war auch eine
Ne?
schöne Runde. Als wir dann
Und dann
keinen
ist
Verräter, und
man.
wir dachten, alles wäre ein Verräter drin. Das war
Ja, also
herrlich.
das passiert zum Beispiel. Oder wir hatten das auch schon, da hat sich ein Verräter ganz dumm gezeigt, weil er sehr am Anfang das schon gemacht hat und Karten reingemacht hat von einem Stapel, wo nur er suchen war. Da war halt
Ah,
völlig klar, wer der Verräter ist.
aha. Oh ja, da muss man auch drauf aufpassen. Ja.
Ne? Also deswegen ist so, man hat 5 Starthandkarten und eigentlich ist man direkt am Anfang schon versucht, die für irgendwas zu benutzen, aber die behält man so lang wie möglich auf der Hand, als Verräter vor allen Dingen, weil das die Karten sind, mit denen man nachher, ohne dass man auf sich selbst Rückschlüsse zieht, kann man die negativ in die Krise steuern. Das ist so ganz wichtig. Wenn man einen guten Verräter, ne? Martinas Tipps für einen guten
Das wollte
Verräter.
ich gerade sagen. Pro-Tipps für den Verräter.
Behaltet eure Starthandkarten auf der Hand. Ganz, ganz wichtig. Also wenn man damit dann halt, weil es ist nie so, dass alle Leute zu allen Orten gehen. Also man bewegt sich in dem Spiel so wenig wie möglich. Und
Und
weil man halt immer diesen Würfel würfeln muss.
man kann hinterher zuordnen, von welchem Ort die Karte halt kam.
Genau, das steht da drauf. Und bei normalen Gruppen, die sich sowas auch merken können, weiß man halt auch, okay, es kann nur der Spieler sein, weil nur der war da. Oder es können nur die 2 Spieler sein, weil nur die waren da drin. Und deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, wann man da als Verräter auch was Negatives reinspielt. Dann, also wenn man noch 2 mehr reinmischt, geht teilweise die Moral hoch. Ne? Also dann, das ist halt die einzige Art und Weise, wie man die Moral erhöhen kann. Außer man tötet den Weihnachtsmann.
Ja, eine Figur, der ist der Weihnachtsmann, Santa
Ja,
Claus.
und wenn man den tötet, geht die Moral 1 hoch.
Warum auch immer.
Warum auch immer, aber ja. Danach werden Zombies ins Spiel gebracht, weil wir haben jetzt ja so viel über Zombies geredet, aber es bleibt ja nicht bei der Grundinfektion sozusagen am Anfang, sondern die Zombies kommen nach und nach ins Spiel. In der Kolonie haben wir das ähnlich wie bei der Nahrung. Pro 2 Überlebenden kommt ein Zombie in die Kolonie.
Vorbei.
In der Kolonie haben wir 18 Plätze, wo die stehen können. Sechs
Draußen.
Eingänge. Was?
Draußen sind die.
Draußen, ja.
In der Kolonie,
Ne?
aber
Sechs
draußen vor der Tür.
Eingänge. Genau, 6 Eingänge. Jeweils 3 Plätze pro Eingang. Dann an den ganzen Orten kommt pro Überlebender ein Zombie rein. Da haben wir 2 bis 4 Plätze für die Zombies. Wenn eine Barrikade da liegt, kann ich einen. Und ich müsste einen Zombie setzen, kann ich die Barrikade, entferne ich die Barrikade und setze den Zombie nicht. Das ist also auch eine Chance, die Zombies aufzuhalten. Wenn aber mehr Zombies gesetzt werden müssen, als Plätze sind, überrennen diese Zombies den Ort oder die Kolonie. Und dann wird, wie gesagt, der Charakter getötet direkt, der den geringsten Einflusswert hat. Da kann man auch nicht gegen würfeln oder so, sondern das passiert dann einfach. Na, das heißt, man versucht, während man noch irgendwie guckt, dass man überlebt und die Krise hinkriegt und sonst irgendwas macht, dass auch noch die Zombies einen nicht überrennen.
Weil wenn Charakter stirbt, geht die Moral runter.
Genau. Dann versucht man, dann überprüft man, ob man das gemeinsame Ziel erreicht hat. Dann wird der Rundenmarker 1 weitergerückt und der Startspielermarker wird weitergegeben. Und das ist auch was Besonderes in diesem Spiel, denn der Startspielermarker wird nach rechts weitergegeben. Während die Spielreihenfolge ja im Uhrzeigersinn ist, also nach links. Das bedeutet, der letzte Spieler ist immer der Erste. Jetzt kommt wieder Pro-Tipp Verräter. Man outet sich als Verräter am besten im Doppelzug, weil dann kann man zweimal hintereinander richtig
Böse
Schaden
Dinge
machen.
tun. Das ist spielmechanisch auch sehr cool durchdacht.
Ja. Also das ist so, am Anfang haben wir uns gedacht, so, hä, was soll das und warum wird das komplizierter? Ich glaube, beim ersten Spiel haben wir es auch gar nicht so gemacht. Das ist so was, was man, glaube ich, am Anfang überliest, ne?
Ja.
Wie der weitergegeben wird. Und dann guckt man sich das nochmal an und dann wird es deutlich und ja, dann weiß man auch irgendwann warum. Ja, und dann fangen wir wieder an. Und so spielen wir die ganzen Runden, bis wir entweder die Moral auf Null haben und verloren haben oder vielleicht sogar das gemeinsame Ziel erreicht haben. Und wenn man das gemeinsame Ziel erreicht hat, wird dann noch geguckt, ob man sein eigenes Ziel erreicht hat.
Wir hatten sogar schon Runden, wo die Leute dann vorher noch darauf geachtet haben, dass jeder sein Ziel noch erreichen kann irgendwie.
Okay.
Ja,
Ja, super.
Kuschelkoop.
Ja. Aber dafür hat man echt sehr selten Zeit, oder?
Nein,
Ja, aber ja,
dafür hat
okay,
man
wenn kein Verräter drin
Freunde.
ist. Wenn kein Verräter drin ist.
Ja, wenn kein
Ja, aber man
Verräter
kann
drin
ja
ist.
Karten nicht weitergeben, ne? Also du kannst ja Karten nur ausspielen. Du kannst ja nicht sagen, ich brauche noch ein Medikament, weil du irgendwie
Ja,
drei Medikamente auf der Hand
aber
haben
du
musst.
kannst halt sagen, okay, dann geh doch nochmal da suchen oder so.
Okay. Ja, wenn ihr dafür genug Zeit hattet. Das hatten wir nie, aber wie gesagt, wir haben auch fast immer einen Verräter dabei. Ne? Die Geschichte, warum man Martina nicht so einfach verbannen sollte, die muss ich auch immer noch
Oh ja.
erzählen. Der liebe Dino hat einmal, als ich die Köchin hatte, mich sehr, sehr früh verbannt und hat alle anderen davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall Verräterin bin, weil ich was total Verräterisches gemacht habe. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Hat alle davon überzeugt und die haben mich verbannt. Und ich war mit meinem Ziel richtig weit. Also ich hätte mein Ziel geschafft. Und ich habe dann als Verbannte ein neues Ziel bekommen und habe darauf schon gespielt, dass ich das auch schaffen kann. Aber ich habe mich schon ziemlich geärgert und habe dann zu demjenigen, der das verbrochen hat, gesagt: Und das wirst du, da wirst du jetzt leiden. Das wirst du nicht nochmal machen. Und habe sein geheimes Ziel erraten, sozusagen, und habe komplett dagegen gespielt. Also er hätte die meisten die meisten Charaktere haben müssen, die meisten Überlebenden in seiner Gruppe. Und ich habe dann einfach alle Überlebenden ihm rausgeholt und habe alle gespielt und ich war eh Verräterin, für mich war das völlig egal und habe darauf geachtet, dass er nicht mehr haben kann als ich. Und das fand er sehr gemein. Und ich glaube, er wird das nie wieder machen. Aber es war sehr schön, das ist eine Geschichte, die wir uns immer wieder erzählen. Also das ist das, für mich ist Winter der Toten auch ein Spiel, über wo man immer wieder Geschichten erzählt.
Jetzt berichtet er in Ehrfurcht darüber, ja.
Ja. Also das, da hat er schon gesagt, also er hat mir schon viel zugetraut, aber da war er echt überrascht, dass ich das auch so cool hingekriegt habe, dass er davon nichts mitgekriegt hat. Sondern wirklich in der letzten Runde, als er dachte, und jetzt gewinne ich, gesagt, nö. Es sind keine Charaktere mehr da. Weil er hat seine Karten die ganze Zeit auf der Hand behalten, damit er die Charaktere auch nicht verliert. Und aber es waren keine Charaktere mehr da. Ja,
Du
das war
warst
lustig.
das. Du warst das die ganze Zeit und hast gegen mich gespielt. Ja, leg dich nicht mit Martina an.
Nein, niemals. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zu den Erweiterungen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die lange Nacht ohne Grundspiel spielbar ist, also Standalone-Erweiterung. Das bedeutet halt, dass da auch noch mal alles drin ist, was schon im Grundspiel drin ist. So Kolonienplan und die Ortskarten und sowas, alles ist drin. Alle Karten sind jedoch komplett anders, ne? So dass es schon auch einen Sinn hat, dass man sich die kauft. Es gibt allerdings nur 20 Überlebende da drin, ne? Also in dem Original sind 30 und hier sind 20 drin. Und das wären mir zu wenig für Standalone. Das
Aber
sag ich jetzt aus meiner Erfahrung.
das ist doch, also da muss ja ein Ausgleich geben. Oder ist die dann wesentlich billiger, die Erweiterung? Wie?
Nein, die ist nicht wesentlich billiger. Dafür hat man halt andere Add-ons mit dabei. Also man kriegt neue Orte und man hat neue Module, die man reinmischen kann und so. Aber es gibt immer wieder die Frage, welche der beiden Spiele soll ich mir zuerst kaufen? Ne? Also Winter der Toten, Basisspiel oder Die lange Nacht.
Und weißt du, was
Und
Shut Up and Sit Down da empfiehlt? Die lange Nacht.
ja, und ich, das, also es ist nicht nur, das sind nicht nur die, sondern es sind ganz viele, die das empfehlen, weil sie halt einfach sagen, ja, da sind die ganzen Add-ons und so drin. Aber ganz ehrlich, die Charaktere sind für uns alle vom Gefühl her schwächer als die Charaktere des Grundspiels. Und wenn man jetzt nur einmal das Spiel spielen will, dann reicht auch die lange Nacht. Wenn man das Spiel häufiger spielen will, sind die Charaktere einfach nicht gut, weil du musst dir überlegen, wenn du zu fünft spielst und du hast 20 Charaktere, dann sind alle Charaktere raus. Weil du kriegst vier Charaktere zum Anfang, suchst dir zwei aus. Dann kommst du mit 20 Charakteren nicht weit. Und das ist einfach das, dann weiß ich ganz genau schon, welche Charaktere insgesamt ins Spiel kommen können. Während das mit 30 Charakteren ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also dementsprechend würde ich jetzt aus meiner Erfahrung mit über 20 Spielen auf jeden Fall das Grundspiel empfehlen. Also wir haben, also ich habe von den 20 Spielen sind 18 mit dem Grundspiel gespielt. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Das reicht auch von der Schwierigkeit her und so. Man muss die Zusatzmodule nicht haben.
Aber da kannst du, was gab's da, so einen kleinen Wachturm konntest du, glaube ich, bauen? Gab's da nicht so einen, den man für die Kolonie
Nee.
dann noch dran baut? Man konnte
Nein,
ja
nein,
auch wie
nein. Also.
ein Toilettenhäuschen konnte man bauen, oder?
Nein.
Was war denn das?
Ich weiß.
Da waren
Ja, also es.
Hochsitz und
Ja,
Toilettenhäuschen.
es gibt Verbesserungen.
Ja, für die
Das meinst
Kolonie.
du. Ja,
Genau.
es gibt ein Modul, das heißt die Verbesserung. Damit macht man halt das Spiel leichter.
Ja.
Na? Und das kannst du halt reinmischen. Aber viel wichtiger sind, es gibt drei neue Standorte. Und das ist so erstmal das besonders Neue. Es gibt einen Friedhof, es gibt Rexxon, das ist das Labor, aus dem das Ganze entstanden ist. Und es gibt ein Banditenversteck. Na? Und es gibt nicht so viele neue Regeln, also die meisten Regeln sind gleich. Ein bisschen was ist verändert worden, dass am Ende der Runde darüber abgestimmt werden darf, ob der Startspielermarker weitergegeben wird oder nicht. Und das verändert natürlich die Spielweise des Verräters, auf jeden Fall, weil dieser Doppelzug, den ich gerade genannt habe, ist in der langen Nacht nicht mehr ganz so deutlich möglich, weil wenn ich mich in der Runde davor schon geoutet habe, wird natürlich die Gruppe dagegen entscheiden,
Wenn Startspielermarker
dass
weiterzugeben.
ich Startspieler werde, ne? Sondern die werden halt einfach sagen, der geht nicht weiter. Also dementsprechend, da haben sie halt eine sehr starke Verräteroption rausgenommen in dem Spiel.
Es sei denn, man macht das ja auch nicht immer, nur bei Verdacht, ne? Weil wenn der Verräter sich blöde anstellt, dann hat die Gruppe noch eine bessere Chance, den zu kontrollieren. Wenn er
Ja.
aufgedeckt bleibt, dann,
Dann kann er trotzdem seinen Doppelzug machen. Aber bisher war das halt so, wenn du den Doppelzug machst, kannst du halt nicht direkt verbannt werden, bevor du deinen Zug machst. Und das bedeutet halt, du kannst all deine Karten zum Beispiel schon in die Krise legen und denen das total versauen. Und wenn du halt Glück hast und du bist als Verräter, als Fünfter dran und es ist genau die eine Moral, die noch runter muss, kann das halt schon ganz einfach sein, als Verräter zu gewinnen. Also das haben sie zum Beispiel geändert. Dann gibt es teilweise zufällige Standorte, das wird dann ausgewürfelt. Es gibt die Überlebenden, die hilflos Überlebenden können verzweifelte hilflos Überlebende sein. Dann zählen die nicht mehr, bisher zählen ja zwei für eine Nahrung. Und dann zählen die hilflos Überlebenden doppelt, wenn das Verzweifelte sind. Der Friedhof, der wird so genutzt, dass alle Objektkarten, die sozusagen teilweise noch mit auf der Hand sind, wenn man ganz stirbt, die kommen dann auf den Friedhof. Und die Karten, die zum Spieler gehören, die man halt nicht weiter ausrüsten kann. Und also das Dandy, ich wollte gerade Mini sagen, also auch der Charakter kommt auf den Friedhof. Es gibt dann halt Karten, die auf diesen Friedhof hingehen, also Ereigniskarten oder so. Dann gibt es Sprengfallen. Das ist was ziemlich Cooles. Die kann ich ähnlich wie eine Barrikade mit einem Würfel setzen. Aber wenn die dann losgeht, dann tötet die alle Zombies an dem Standort. Und es gibt auch Verzweiflungsmarker, die halt auch durch Karten ins Spiel kommen und die zählen als eine Wunde. Na, das sind so ein paar neue Sachen, die kommen. Und der Rest sind dann halt Module. Also das ist immer dabei. Also ich habe die normalen Regeln aus dem Grundspiel, die ich gerade erklärt habe, und habe das dann so ein bisschen da drauf. Und die Regeln, das muss man halt sagen, sind ein bisschen besser erklärt als in der ersten Version. Also ich weiß noch ganz genau, dass wir in der ersten Version uns zum Beispiel mal total in die Wolle gekriegt haben, ob Erfrierungen Wunden sind und ob das dagegen zählt, weil man immer gedacht hat, boah, das ist so hart, ne? Weil wenn ich eine Erfrierung kriege, dann kriege ich in der nächsten Runde eine Wunde und nochmal eine Wunde und dann bin ich ja tot. Und das ist zum Beispiel nicht ganz so deutlich. Da steht zwar irgendwo, Erfrierungen sind Wunden, Aber das kommt einem dann manchmal so hart vor, dass wir zum Beispiel gedacht haben, es kann ja so nicht stimmen. Das ist in der Regel von der langen Nacht, ist das alles ein bisschen besser erklärt. Und dann kommen jetzt die Verbesserungen. Und die Verbesserungen kann ich halt wie Module, ach so, nee, es gibt dann Module, die ich dann halt einsetzen kann, wie ich möchte. Und ein Modul sind halt diese Verbesserungen, die du gerade gesagt hast. Die kann ich halt durch Verbesserungsmarker, also ich spiele dann Verbesserungen aus und muss auf die sparen. So kann man das irgendwie grob umschreiben. Und dann kann ich halt Verbesserungen für meine Kolonie machen und habe dadurch, dadurch wird es einfacher.
Ein
Ja.
Fernsehgerät. Gut, in der Apokalypse senden niemand mehr, aber
Nee,
nein, gibt kein
aber
Fernsehen.
das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wir haben ja This War of Mine schon beschrieben. Ne? Man kann ja da ein Bett bauen und dann kann man sich halt besser ausruhen. Ne? Solche Verbesserungen gibt es dann halt auch, dass ich halt in meiner Kolonie was verbessere. Ich kann irgendwie besser Nahrung verarbeiten, kann da was anpflanzen und sowas. Kann ein Blumenbeet, glaube ich, also nicht ein Blumenbeet, sondern so ein Gemüsebeet anpflanzen. Solche Verbesserungen sind da drin.
Im Winter.
Ja, drin irgendwie mit
Vielleicht gibt es bald die
Hydrokulturen.
Erweiterung Frühling der Toten von Uwe Rosenberg, Gastbeitrag.
Ja, dann fallen die Erfrierungen weg.
Ich glaube, Reichhold ist in Wirklichkeit Frühling der Toten. Gibt es eine geile Zombie-Erweiterung bei? Nein.
Es ist, war Winter der Toten schon immer zu hart für dich? Jetzt kommt Frühling der Toten.
Springtime for the Dead.
Wer lieber das Spiel erschweren möchte, nimmt das Banditenmodul dazu. Dann habe ich neue Gegenspieler für die Überlebenden.
Als ob
Und
Zombies und Kälte noch nicht reichen.
nein, das ist aber auch, wenn man sich diese Zombie-Serien anguckt, wie Walking Dead, dann haben wir ja genau das. Ne? Also wir haben ja auch, die sind ja irgendwann in ihrer Kolonie. Also ich muss sagen, ich fühle mich immer sehr an die Serie erinnert, wenn ich Winter der Toten spiele. Und es ist ja schon so, dass ja irgendwann auch Banditen immer versuchen, die zu überfallen. Also dementsprechend finde ich das schon auch ganz logisch, dass die Banditen mit reinkommen.
Aber das ist ja Fiktion, erschafft Spielrealität in dem Fall.
Ja, schon. Aber mein Zombie-Verständnis mit Kolonien und Apokalypse und so, also ich habe sehr viele Zombie-Filme geguckt, aber ich muss sagen, Dead of Winter. Walking Dead, der Walking Dead, passt perfekt auf Dead of Winter, also auf dieses Spiel. Das ist einfach, das
Aber
passt unheimlich gut.
ist dir
Für
mal,
mich.
ich meine, wenn du in der Zombie-Apokalypse bist, ja, dann spielen diese ganzen Spiele auch immer in Amerika, weil da liegen ja dauernd Waffen rum. Wenn wir in der Zombie-Apokalypse hier in Deutschland hätten, dann hätten wir echte Probleme, eine Schusswaffe zu finden, weil die laufen, liegen halt ja nicht einfach so rum, ne? Und in Amerika hat jeder gefühlt, jeder Amerikaner hat ja drei Schusswaffen.
Ja, ich
Deswegen,
hoffe nicht, dass du jetzt möchtest, dass auch in Deutschland die Waffengesetze sich ändern.
da ich nicht von einer realistischen Zombie-Apokalypse ausgehe, müssen sich die Waffengesetze auch nicht ändern. Ich bin ganz froh, so wie die sind hier. Denn Zombie-Apokalypse funktioniert gar nicht. Ich
Ja,
meine,
das hoffe ich doch.
bei Zombie-Apokalypse gibt es ja nur drei mögliche Szenarien. Entweder es ist irgendein Virus, was total unrealistisch ist, dass sich die Körper dann bewegen. Oder es ist das bisschen realistische Parasiten-Szenario, wo irgendwelche, weiß nicht, Pflanzen wie, da gab es so ein Computerspiel, Last of Us, glaube ich, hieß das. Das hat diese Zombie-Erklärung, dass da irgendwelche Pilze in Leute reinwachsen und sich deswegen die Körper bewegen. Oder die einzig logische Erklärung ist die Magieerklärung eigentlich. Das ist durch Zauberei, die Toten auferstehen. Das ist bei allen diesen Zombie-Szenarien die logischste Erklärung. Aber natürlich nicht für den Gegenwartszombie, da kommt das super selten drin vor. Aber ja, Zombies.
Du vermisst auch deine Chaosbären, ne?
Nur weil ich gerade einmal ein paar Worte zum Thema gesagt habe. Nein.
Alles gut.
Das muss doch so sein. Überleg doch mal. Das Zombie-Thema funktioniert eigentlich überhaupt nicht, wenn du es realistisch betrachtest. Das ist nicht Science Fiction, das ist höchstens Magie.
Nein. Ich finde das schon. Ich finde das total realistisch. Also ich würde auch sofort so ein Bootcamp. Es gibt in Amerika gibt es die Chance, dass man Zombie-Apokalypse trainiert. Ist ja nicht schlecht. Gutes Geburtstagsgeschenk.
Du hast recht. Ich vermisse die Chaosbär. Vielleicht nicht so wahnsinnigen Podcast-Partner, wäre ja schon mal was.
Schöne Grüße an Robert.
Ja, schöne Grüße.
Ich glaube, Björn hätte jetzt gerne dich hier.
Der ist wenigstens
so, also,
ab, ja, ja, alles gut.
Die Banditen. Die Banditen. Na, also, wie gesagt, die sind neue Gegenspieler für die Überlebenden. Die können einem zum Beispiel Plätze wegnehmen. Also, denn die werden dahin gestellt, wo auch eigentlich die Überlebenden hinkommen. Ne? Und wenn irgendwo die Plätze besetzt sind, kann da halt keiner mehr hin. Das ist eine Sache, die die Banditen machen. Dann können die gegen einen kämpfen. Die können die Orte leer plündern. Also die plündern immer irgendwo. Und der verbannte Spieler kann der Anführer dieser Banditen werden. Und die dann sozusagen kontrollieren. Und dann gibt es noch den Ort, das Banditenversteck, wo dann diese gesammelten Objektkarten alle hinkommen. Und von da aus werden halt auch immer Überfälle und so gemacht. Also das, ja, das ist schon ziemlich schwierig. Und dann gibt es noch das Modell Rexen. Das ist eigentlich ziemlich spannend, weil das halt, es ist auch ein neuer Ort und das ist halt das Labor, aus dem dieser Virus entstanden ist, der die Zombies hervorgebracht hat. Und da werden halt immer noch irgendwelche Experimente und so gemacht und da können halt immer noch Zombies draus entweichen. Und man muss halt versuchen, dass man dieses Labor eindämmt, dass da nichts mehr rauskommt. Und dafür deckt man Karten auf. Also ich erkläre das jetzt vereinfacht. Dafür deckt man Karten auf und muss auf die Karten die Aktionswürfel legen, die verlangt sind. Also da steht dann zum Beispiel eine 2 und eine 5. Hm. Und dann hat man halt nicht nur weniger Aktionen zur Verfügung, weil man halt als Gruppe 2 Aktionswürfel schon mal da drauf setzen muss, um halt einfach, damit es nicht schlimmer wird. Ja. Ja, zusätzlich kann man ins Labor gehen und Pillen schlucken, von denen man nie so richtig weiß, was sie machen. Und manche haben halt ziemlich doofe Nebenwirkungen. Einige machen was Gutes. Und wenn man Pech hat, kriegt man halt eine Pille mit Nebenwirkungen. Da muss man so eine Nebenwirkungskarte ziehen und das ist dann auch immer nicht so ganz so toll. Es kommen extra Zombies mit rein, die ein bisschen brutaler sind, die manchmal auch irgendwelche Zusatzeffekte haben. Alle diese Module bringen eh extra Karten rein. Hm. Und das ist hier bei dem Spiel ganz gut gemacht. Eigentlich machen das auch inzwischen alle Spiele so mit vielen Erweiterungen. Für jedes Erweiterungsmodul gibt es immer ein spezielles Symbol, sodass du die Karten später auch wieder auseinandersortieren kannst. Und du kannst die ganz gut reinmischen, weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt das Modul mit reinnehme, mische ich halt die Karten mit ins Spiel.
Ja.
Und so kannst du, also die drei Spiele, die ich jetzt habe, die kann ich halt komplett miteinander mischen und kann die dann aber auch wieder komplett auseinandersortieren. Das dauert zwar ewig, aber das machen wir dann schon, wenn wir die letzte Erweiterung spielen. Außer du hast noch Fragen zur Langen Nacht. Ich glaube, die hast du noch nie gespielt, oder?
Die Lange Nacht habe ich gespielt.
Ja? Mhm. Was habt ihr davon gespielt?
Die Verbesserung. Deswegen kann ich mich auch so gut dran erinnern. Ne? Und ich glaube, die neuen Ort, weiß ich nicht, aber ja. Ja, aber ein Klohäuschen ist schon cool. Und ein Hochsitz.
Ja, also das Gute an der Langen Nacht ist halt, dass es fürs Rexon und für das Banditenversteck gibt es jeweils voll kooperative Einstiegs Varianten. Hm. Also wo dann halt auch mit Text basiert und Story und bestimmten Krisenkarten, die sich dann auch nochmal abändern und bestimmten Zielen, die sich dann abändern, dass man dann sozusagen die ganze Geschichte spielt und dass man dadurch auch ein bisschen die neuen Module kennenlernt. Ein bisschen spielerischer, weil natürlich das normale Winter der Toten ist, wenn man das erklärt bekommt und wenn jemand einem dabei hilft, ist das nicht schwer. Wenn man sich das selbst erarbeitet, ist das auch nicht so ein ganz unkompliziertes Spiel.
Das stimmt.
Weil man halt an ganz viel denken muss. Also das ist jetzt, also für uns kein schweres Spiel. Also für uns ist das wirklich ein Spiel, was wir gerne 5-6 Stunden spielen. Und was man halt auch mal abends anfängt. Also ich kann mich an Karneval vor 2 Jahren erinnern. Da haben wir als Absackerspiel um 12 Winter der Toten angefangen. Eine Viererrunde mit einem kurzen Ziel.
Ja.
Weil das halt einfach vom Denken her schon geht. Aber es ist halt schon kein leichtes Spiel.
Wir reden hier von Menschen, die gerne mal ein Zombie-Überlebenscamp besuchen wollen.
Ja, das Trainieren, Zombie-Apokalypse trainieren.
Mhm.
Hört sich spannend an.
Gibt's denn noch eine Erweiterung?
Ja, Kampf der Kolonien. Da habe ich ja im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast drüber gesprochen. Im letzten, glaube ich. Das haben wir auf der Spielen für Toleranz-Veranstaltung haben wir das gespielt. Also man kann Kampf der Kolonien nur mit einer der Erweiterungen auch kombinieren und kann das einfach nur als noch mehr Charaktere, noch mehr Karten, noch mehr Objekte und so weiter benutzen.
Mhm.
Ne? Also man muss nicht diesen Kampf der Kolonien spielen. Wenn man dann aber viele Leute ist und man hat da Bock zu, kann man mit der Erweiterung Kampf der Kolonien halt das Ganze nochmal auf eine andere Ebene setzen, indem man halt zwei Kolonien gegeneinander kämpfen lässt. Und auch hier lässt Walking Dead wieder grüßen, wo wir das ja in den späteren Staffeln haben, dass wir zwei Kolonien haben, die gegeneinander kämpfen.
Spoiler!
Boah, das hat auch jetzt inzwischen jeder geguckt. Wer es nicht gucken will, guckt auf jeden Fall Walking Dead, das ist eine tolle Serie. Also irgendwann, die ist zwischendurch echt langweilig und hat Längen und so, aber wenn man die durchhält, da gibt es immer ganz tolle Folgen noch und dann sind irgendwelche Staffeln sind wieder super und das eine Staffel ist wieder ein bisschen langweiliger.
Oder ihr guckt eine Serie, die durchgehend super ist, aber hey.
Gibt es so viele Serien, die so viele Staffeln haben, die durchgängig gut sind?
Ja.
Welche?
Nee. Wir sind ein Brettspiel-Podcast. Da müssen wir einen eigenen Podcast aufmachen. Wer möchte, dass wir einen eigenen Podcast über Filme und Serien aufmachen?
Auf keinen Fall.
Irgendwann nächstes Jahr, der soll sich melden.
Ja. Björn ist noch nicht ausgelassen mit zwei Podcasts.
Nächstes Jahr. Ich sag ja nächstes Jahr.
Mm.
Es wäre mir eine Freude, mit der Martina über gute Filme und Serien zu reden.
Das weiß ich nicht. Ob wir da einen ähnlichen Geschmack haben, das weiß
das
ich noch nicht.
Das ist ja genau das Spannende, ne?
Ah, okay. Ja, und wie gesagt, also man kann dann zwei Kolonien gegeneinander kämpfen lassen. Bei gerader Zahl hat man halt auch wirklich nur zwei Kolonien und bei ungerader Spielerzahl kommt dann wieder eine Verräterkomponente rein, dann kommt der einsame Wolf mit rein. Und an sich ist es so, dass jede Koloniengruppe, also jede Kolonie bekommt dann ihr eigenes Kolonienboard, eigenen Startspieler und so weiter. Also das gehört alles zusammen. Das ist eigentlich der Aufbau wie beim normalen Spiel auch. Nur halt, dass man zwei Kolonien aufbaut gegenüber. Und in der Mitte teilt man sich halt die sechs Orte. Der Friedhof kommt noch mit rein, Rexen und das Banditenversteck lässt man draußen. Also steht halt auch genau drin, was man von den Erweiterungen zusammenmixt. Und das Besondere am Kampf der Kolonien ist, dass man eine gemeinsame Krise hat und auch ein gemeinsames Ziel, was halt sozusagen nur gegensätzlich ist. Ne? Hm. Also man hat immer gewonnen, wenn die andere Kolonie auf Null ist. Also man kann immer versuchen, einfach die andere Kolonie auf Null zu bringen in der Moral.
Also Moral, ja. Jede Kolonie hat eine eigene Moral.
Also jede Kolonie hat ja ihr eigenes Kolonienboard. Ja.
Und da ist die Moral auch mit drauf.
Und da ist die Moral ja mit drauf und die kann man auf Null bringen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Ziele. Also zum Beispiel besonders viel Nahrung haben. Oder das Letzte, was wir jetzt hatten, war, dass man die Kontrolle an mehr Orten haben muss als die anderen. Deswegen meine ich, das ist schon ein Ziel, aber es ist halt genau gegensätzlich. Ne? Also immer jeweils das, was der andere hat.
Wie kontrolliert man einen Ort?
Indem man mehr Überlebende dort hat als der andere.
Okay.
Also 1-1 nicht, aber 2-1, dann kontrolliert man.
Okay.
Eigentlich spielt man hier auch die Spielerphasen komplett gleichzeitig. Und das ist auch das, was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen werden. Wir haben meistens, wenn wir Neulinge dabei haben, haben wir gesagt, wir machen das doch nacheinander und nicht zeitgleich. Dann ist die Downtime aber so enorm wie beim letzten Mal, dass wir alle irgendwie nur noch am Handy waren. Dass wir uns jetzt halt ganz klar vorgenommen haben, das auf jeden Fall gleichzeitig zu machen. Das bedeutet, dass die Schicksalskarte gezogen wird auf beiden Seiten, dass man dann die Bewegung macht, die macht man nacheinander. die Kolonie mit der niedrigsten Moral fängt an. Der Spieler, der dran ist und setzt und macht seine erste Bewegung, dann macht der nächste seine Bewegung. Also jeder Überlebende darf ja einmal bewegt werden. Man kann dann auch passen, dann darf man aber gar nicht mehr bewegen, bis beide bewegt haben. Und dann machen die Spieler gleichzeitig, die zwei Spieler, die dran sind, ihre Aktion. Der erste, der fertig ist, dreht die Sanduhr um und dann hat der andere noch 2 Minuten Zeit, um seine Aktion zu machen. Und wenn er das nicht schafft in der Zeit, dann verfallen die.
Ein Na, bisschen Zeitdruck dann.
Genau, dadurch ist halt schon ein bisschen Zeitdruck dran.
Und alle Handys einsammeln.
Ja, also irgendwas müssen wir uns da überlegen. Also das war halt beim letzten Spiel echt enorm. Also ich habe selten ein Spiel gespielt, was dann halt auch in der Downtime so langweilig war. Weil ich bin das ja gewöhnt, Spiele zu spielen, wo man 1,5 Stunden nicht dran ist. Mhm. Also bei Elisabeth kann das auch passieren. Aber da passiert auf dem Spielbrett so viel Interessantes, dass es trotzdem total spannend ist. Das kann man sich immer nicht vorstellen, wenn man das so hört. Aber da passiert einfach so viel. Hier war das halt wirklich so viel Downtime, dass die eine Kolonie versucht hat, sich geheim zu besprechen und so, und dass man echt nichts tun konnte. Hm. Und das ist langweilige Downtime, wenn man echt nur da sitzt und aber nichts passiert. Ja. So im Endeffekt. Eine Änderung gibt's auch noch. Bisher konnte man sich ja nicht an einen vollen Ort bewegen. Das geht jetzt hier schon. Und zwar entweder kann man einen seiner eigenen Überlebenden aus der Kolonie wegsetzen, also einen Befreundeten, oder man kann eine Munition ausgeben, also es gibt jetzt Munitionsmarker, und einen aus der feindlichen Kolonie in die Kolonie zurücksetzen.
Hm. Verjagen.
So kann man halt sozusagen keine Orte einfach zustellen, ne? Und dann, du kommst da eh nicht rein.
Ja, und man kann das für die Kontrolle taktisch einsetzen. Ne?
Genau. Und in der Kolonienphase kommen ein paar Sachen neu, dass man halt, dass es halt einen Kampf gibt. Und zwar gibt es den direkt nach dem Nahrungsverteilen wird gekämpft. Und zwar überall da, wo Überlebende aus feindlichen Kolonien stehen.
Hm. Sind die irgendwie markiert? Gibt es vielleicht einen Ring oder sowas, wo man die dann...
Nee, leider nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen... wo ich mir vielleicht noch überlege, dass man da Gummiringe oder so dran macht. Aber wir hatten das bisher immer ganz gut im Blick, dass man sieht, wer gehört zu wem. Aber da gibt es leider nichts zu. Also da muss man einfach selber den Überblick behalten. Aber
man könnte die Pappaufsteller längs und quer setzen.
Ja.
Oder die rausnehmen und auf den Kopf stellen. Dann sind das Australier.
Ja. Auch eine super Idee. Ich glaube, da male ich lieber die Füße an. Also ich glaube, das wäre vielleicht was. Ah. Dass man sich irgendwas überlegt, mit den Füßen zu machen. Dass die Füße unterschiedlich sind. Weil ich habe inzwischen so viele Füße, dass ich die gar nicht alle brauche.
Krass. Da kannst du so viele Schuhe tragen.
Also das hat ja damit nichts zu tun. Also nach dem Nahrung verteilen, also die, wenn die am gleichen Platz stehen. Und zwar heißt das auch, wenn die vor der Kolonie stehen. Also du kannst halt auch in die fremde Kolonie rein. Oder wenn du halt an einem der 6 Orte zusammenstehst, was gar nicht so selten passiert. Und dann wird halt in 4 Schritten gekämpft. Das Erste, was man macht, ist, man hat 5 Taktikkarten, von denen man eine aussucht. Hm. Und die Taktikkarten sind halt so, also man versucht immer, seinen Kampfwert jetzt zu modifizieren. Und das ist halt so, wenn der, das ist so ein bisschen, du denkst, was ich denke, was du denkst. Okay. Also man spielt eine Karte und wenn der andere die Karte spielt, dann ist die Karte gut. Oder wenn der andere die Karte spielt, ist meine Karte schlecht. Und das heißt, man überlegt ganz häufig, okay, welche spielt der denn jetzt? Oder was denkt er, was ich spiele und dann spiele ich genau was anderes. Hm. Das ist so ein bisschen, was man dann versucht herauszufinden. Dann wird der normale Kampf, also dann deckt man die auf und dann hat man halt +2 oder +1 oder +5 irgendeinen Plus- oder Minus-Kampfwert, der dann rauskommt. Dann wird der normale Kampfwert ermittelt. Das bedeutet einfach, ich kriege für meinen Überlebenden +1 und für jeden mit einer Waffe, also für jeden Überlebenden, der noch mit mir da steht von meiner Kolonie, kriege ich einen Punkt. Und wenn der auch noch eine Waffe kriegt, kriege ich noch einen Kampfwert dazu. Dann nehme ich meine ganzen Munitionsmarker in die Hand und nehme dafür eine bestimmte Anzahl in eine Hand. Es sieht keiner, dann wird aufgedeckt und jeden Munitionsmarker, den ich ausgegeben habe, ist auch +1 Kampfwert. Die sind dann aber weg. Also deswegen macht man das auch heimlich, weil man halt nie weiß, wie viel setzt der andere ein.
Das ist so ein bisschen wie das Kampfrad von Thais. Oder ja. Dune.
Ja, nur mit mehr Aktion.
Ja, ja.
Also das ist auch so ein bisschen, wo ich sagen muss, das finde ich nicht so gut gelöst, weil das ist so und noch was und noch ja. was und noch was. Also eine Sache hätte gereicht, denn was wir jetzt noch machen, ist noch ein Kampfwürfel würfeln.
Ja.
Ne? Also das ist so, es sind wirklich vier Sachen, die diesen Kampfwert nochmal modifizieren, ja. sodass du in den Kampf gehst und du weißt überhaupt nicht, wo endet der eigentlich?
Ja.
Ne, du kannst so ein bisschen abschätzen, okay, wie viel Munition haben die überhaupt? Ne, was kommt alles noch? Wie viel setzen sie wohl ein und so? Aber es ist halt schon schwierig, weil dann nochmal ein Würfel gewürfelt wird, der auch nochmal was verändern kann und so. Ja, also das Kampfsystem finde ich nicht so gelungen. Also sonst hat Winter der Toten ja so ein total schlankes System in allem. Ja. Und das haben sie für mein Gefühl ein bisschen zu sehr aufgebauscht.
Das muss man dann in jedem einzelnen Ort, wenn ich an drei Orten gleichzeitig zusammenstehe.
Ja. Okay. Genau. Und jedes Mal suche ich eine eigene Taktikkarte raus, ermittle den Kampfwert, gucke, ob Munition gespielt wird und würfel dann noch den Würfel.
Ja.
Aber dann kann man sich auch vorstellen, dass dieses Kampf der Kolonien, also wir haben ja letztens ein kurzes Szenario gespielt in 8 Stunden, in 6 ja. Stunden, 6, ja. 7 Stunden.
Ja.
Also dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie lange so ein Spiel dann auch dauert. Ne, weil man halt einfach ganz viele Sachen abhandeln muss. Ne, dann wird halt geguckt, ob die Krise geklappt hat. Die Krise macht man zusammen. Also die Krise müssen beide Kolonien zusammen machen. Und das ist halt schon sowas, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ob die anderen was zur Krise beisteuern oder nicht. Mhm. Ob man für sich selber sagt, boah, ist uns eigentlich egal oder ist für die anderen schädlicher als für uns. Also das überlegt man dann auch manchmal. Ja, ja, ist schädlich, aber für die ist es schlimmer. Also wir haben zum Beispiel dadurch beim letzten Mal mit gewonnen, weil wir halt die durch die Krise haben wir beide eine Moral verloren, aber die hatten noch 3 und wir hatten 6.
Ja.
Und dann haben wir noch bei denen einen Zahn gewürfelt und haben da geschafft, dass bei denen noch einer stirbt und so und die Moral runterging und einen Kampf haben wir dann noch gewonnen. Wenn man so, das Schlimme ist ja, wenn man so einen Kampf gewinnt, ne, dann wird die Differenz zwischen den beiden Kampfwerten muss dann an Wunden verteilt werden.
Oh.
Auf die Überlebenden, mit der der Charakter gespielt hat.
Ja. Das
ja.
Dann sterben da Leute.
Dann sterben da Leute. Genau.
Und dann geht die Moral runter.
Ja. Und ich, ganz ehrlich, beim Kampf der Kolonien, jedes Mal denkst du dir, oh, ich mach das Ziel, das ist viel einfacher. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du für dich selbst in der Kolonie umswitchen musst und sagen musst, okay, jetzt ist bei denen die Moral langsam unten, wir gehen nur noch auf Moral. Und dann wird das Spiel richtig böse. Ne? Weil du halt nicht mehr daran gehst, dein eigenes Ziel zu schaffen, sondern gehst nur noch drum, die anderen zu vernichten. Und das, wenn du das dann mit Taktikern spielst, dann wird das richtig böse. Weil du das natürlich dann auch versuchst, so zu verschleiern, dass du das alles in einer Runde machst, ohne dass die viel dagegen tun können.
Aber dann ist das Versprechen im Titel ja gegeben, ne? Es ist ein Kampf.
Total. Es ist ein richtiger Kampf der Kolonien. Und es ist auch richtig fies. Also wir hatten jetzt beim ersten Mal zum Beispiel, haben wir uns die ganze Zeit gefragt, warum untersuchen die mit Geräuschmarkern? Weil wir vergessen hatten, dass am Ende, wenn die Krise nicht gelöst wird, überall alles mit Geräuschmarkern aufgefüllt wird. Ne? Da haben die anderen mal weitergedacht als wir. Und die haben dann halt einfach immer mit Geräusch untersucht und haben dadurch viel mehr Karten gehabt. Und wir haben uns immer gefragt, warum machen die das?
Ja, weil ja. sowieso alles egal war, ne?
Ja. Genau, weil eh alles aufgefüllt wurde.
Ja.
Aber dementsprechend, da muss man schon ein bisschen weiter denken und deswegen hat man da halt auch einfach so Downtime-Phasen.
Aber das
dann
Gute,
kriegt man,
das ja? Gute, wenn so ein Spiel dann richtig böse ist, es ist ja, oft ist das ja so, dass dann einer böse gegen andere spielen muss und dann sind die alle sauer auf einen. Aber wenn du wirklich ein Team von Leuten hast, dann ist halt eine Gruppe sauer auf die andere Gruppe. Das ist nicht so doof wie in einer...
Nicht so schlimm.
Ja, es ja. ist halt nicht so doof, wie wenn du nur einen hast, der irgendwie böse, am bösesten spielt gegen andere, weil das ist immer am Ende doof.
Ja, und wir losen die Gruppen halt auch wirklich zu. Ne? Also wir haben die Gruppen nicht ausgewählt, sondern wir haben die Gruppen zugelost und Tom und ich, die beim letzten Mal schon zusammen gewonnen hatten, waren wieder zusammen und wir haben natürlich ganz klar den anderen den Kampf angesagt und haben es auch wieder geschafft. Aber ja. Und So, der Startspieler geht ja normalerweise immer weiter. Hier ist der Startspieler der Kolonienvorsteher und der wird gewählt. Also dadurch hat man so ein bisschen mehr Einfluss darauf, wer anfangen kann.
Gab es einen Verräter
Ne?
dann? Theoretisch?
Du hast einen Verräter, wenn du
Ungerade
also
Zahl
nicht in
hast.
den geheimen Zählen, sondern wenn du eine ungerade Zahl hast
Den
und das
einsamen Wolf, ja.
Modul den einsamen Wolf reinnimmst. Wie du das dann noch schaffen können willst, weiß ich nicht. Also Kampf der Kolonien ist so schon total schwer, den Überblick zu behalten. Ich habe das noch nie mit einsamen Wolf gespielt, werden wir irgendwann mal machen. Aber das kann ich dann wirklich nur, ich habe bisher Kampf der Kolonien immer mit Gruppen gespielt, wo ein paar Neulinge dabei waren, die noch nie Winter der Toten gespielt hatten. Oder höchstens einmal. Wenn ich den einsamen Wolf mit reinnehme, dann mache ich das nur mit Leuten, die auch Kampf der Kolonien schon gespielt haben, sodass man dann halt auch den Verräter mit reinnehmen kann. Weil das ist, glaube ich, schon noch um einiges härter. Na? Und dann gibt es hier auch noch ein Modul, was man mit reinnehmen kann, was ich inzwischen in fast allen anderen normalen Spielen auch mit reinnehme. Das sind Varianzen. Also das sind einfach andere Karten, die nochmal ganz neue Objektkarten und so reinbringen. Also ganz andere Sachen als das, was man bisher hatte. Na, also man hängt ein schönes Poster auf und kriegt dafür irgendwas oder so. Also das ist, das
Ein
verändert das Spiel nochmal ein
schönes
bisschen.
Poster in der ab 16er Variante, ja.
Ja,
So, so.
zum Beispiel.
So, so.
Das war's.
Aber jetzt bleibt natürlich die Frage, 6, 7, 8 Stunden spielen, lohnt sich das denn?
In der richtigen Gruppe auf jeden Fall. Also auch hier muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, wie viel ich dieses Spiel in meinen Erwachsenenrunden spielen würde. Da würde sehr wahrscheinlich würden andere kooperative Spiele mit Verräter eher ankommen als Winter der Toten. Ich habe aber wirklich unheimlich tolle Momente mit Winter der Toten gehabt. Was aber einfach daran liegt, dass wenn ich das mit meinen Jugendlichen spiele, weiß ich nicht. Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich so thematische Spiele mit den Jugendlichen spiele, die einfach besser im Thema sind und es einfach mehr Spaß macht. Und ja, vielleicht haben wir Erwachsenen doch einige, ja, weiß ich, Beschränkungen im Geist oder so, warum wir das vielleicht manchmal ernster sehen oder anders sehen oder nicht so in der Story mitgehen. Ich sage nicht alle Erwachsenen, aber das ist häufig so, dass so thematische Spiele mit den Jugendlichen für mich ein bisschen ereignisreicher sind.
Also du spielst echt in den falschen Runden, weil die Male, wo wir das gespielt haben in unserer Runde, sind wir auch immer gut mitgegangen. Also wir haben da auch Momente erlebt und das
Naja, wie
Schöne,
alt sind denn deine Jüngsten in der Runde?
die waren damals 18,
Ja, aber dann sind wir ja im
19,
Alter meiner
19.
Jugendlichen.
Ja gut. Ja,
Ne?
aber
Also ich meine,
da
das muss
sind auch
man ja
so
einfach
alte
sehen.
Säcke wie der Robert und ich da drin, ne?
Ja, aber das ist ja dann bei uns auch. Also sind auch ein, zwei, ne? Also das ist ja dann schon, also man muss halt einfach sehen, dass ich schon glaube, es gibt auch Erwachsenengruppen, die das spielen können.
Auf
Und ich
jeden
glaube,
Fall.
das ist kein Jugendspiel.
Nein.
Aber mit den Jugendlichen hat es mir am meisten Spaß gemacht.
Ja, wenn du das
Na? Und
sagst.
ich meine, 22 Partien. Das Spiel hat bei mir aber eine BGG 8.
Bei mir jetzt
Na?
auch
Also.
übrigens. Ich habe das nochmal Revue passieren lassen und das habe ich zumindest das Grundspiel auch mit einer 8 eingetragen.
Das heißt, du
Einfach.
hast es hochgewertet,
Ja, ich hatte
oder?
das vorhin ein bisschen niedriger. Ich glaube eine 7. In den Vorbereitungen auf die Sendung habe ich es dann nochmal geändert, damit du dann, wenn du dann nachher nachguckst, was ich denn für eine tolle Note da habe, ist es auch für mich eine 8.
Das mache ich nie.
Nein, würdest du nie machen.
Das mache ich echt
Aber
nicht.
wir haben da nur kurz drüber gesprochen, dass das Spiel macht halt einige Dinge. Also es hat zum Beispiel diese Krisenmechanik, die ist fast nahezu identisch aus Battlestar Galactica in dem Spiel genommen worden. Und hat die halt ein bisschen entschlackt, ein kleines bisschen entschlackt, dass man halt alles, was nicht dafür zählt, zählt dagegen. Ne? Also man hat nur eine Sache, die man braucht, Medikamente, und alles, was nicht Medikamente ist, ist halt dagegen. Bei Battlestar konnte das immer ein bisschen anders noch sein, dass man
Ja.
rote, grüne Karten hat, die dafür zählen und alle anderen dagegen. Hier ist es halt ein bisschen entschlackter, klar, weil es halt auch noch andere Module ist. Es ist im Prinzip komplexer als Battlestar Galactica.
Echt?
Ich finde es schon. Also wenn man jetzt
Okay.
allein das Grundspiel sieht, du hast halt auch so einen Kampf gegen außerirdische Mächte, beziehungsweise gegen Zylonen und irgendwie mit Raumschiffen rumfliegen und kämpfen einerseits. Andererseits hast du aber auch hier das Durchsuchen noch, wo du noch extra die Krisenkarten, die du brauchst, oder halt neue Leute finden musst erst. Und bei Battlestar kriegst du die ja regelmäßig ausgeteilt. Mehr oder weniger einfach so. Insofern hat das diese Kernmechanik aus Battlestar, hat es auch hier drin, diese Krisenmechanik. Aber es hat dann auch noch die semi-kooperativen Ziele zum Beispiel. Und die sind ja auch da. Also eigene Ziele für deine Person, die du mitgewinnen musst, um zu gewinnen. Ja. Das ist halt anders. Die Verrätermechanik, klar, wenn du willst, hat die dabei. Und du hast halt auch nochmal, eigentlich hast du ein Arbeiter-Einsatzspiel in Form von Würfel-Einsatzspiel. Du würfelst deine Würfel.
Dice-Placement.
Es ist Dice-Placement.
Und ihr seht jetzt nicht, dass ich meine Augen hochroll. Wenn ich jetzt ein Smiley benutzen könnte, würde ich den Augen-Hochroll-Smiley benutzen.
Echt? Du kannst nur hochrollen, du musst so eine Seite einmal drüber rollen.
Du weißt, was ich damit meine.
Ja, aber es ist ein neben diesem Krisenkartenmanagement ist es eindeutig.
Ist es auch noch ein
Dice Placement. Würfeleinsatzspiel. Was ja eine Unterform des Worker Placement ist. Also es ist eigentlich ein Arbeitersetzspiel. Könnte auch auf Arbeitersetzspielliste kommen. Naja. Nein. Das ist nicht die Kernmechanik.
Aber ein total thematisches, und ich muss sagen, das ist, glaube ich, der größte Punkt für Winter der Toten ist, ich habe selten ein Spiel gespielt, wo die Mechaniken, die Karten, die Charaktere, die Ziele, die Krisen, das ist alles so gut thematisch umgesetzt und ich finde, man fühlt da so gut mit. Das habe ich selten bei einem Spiel, muss ich sagen. Also finde ich, also Thema ist top umgesetzt bei einem Spiel.
Und es ist ein, im Guten wie im Schlechten, kann man sehen, wie man will, es ist ein Zombie-Spiel. Und das trägt's auch, ne? Es ist halt ein Zombie-Spiel. Es ist jetzt nicht das dumpeste Zombie-Spiel, wo man nur halt Zombies besiegen muss, sondern es hat auch diese Verrätermechanik und diesen Überleben-Endzeit-Thematik, ja. Aber im Grunde, wenn du Zombie-Spiele nicht magst, dann musst du auch das nicht mögen.
Nee, natürlich nicht.
Und das Schlimmste an dem Spiel ist für mich wirklich das Reisen mit diesem Würfel, wo du in der Hälfte aller Fälle Schaden bekommst und in einem Zwölftel aller Fälle bist du tot. Und das ist einfach, da möchte ich lieber Benzin auf der Hand haben. Ich reise da sehr ungern in dem Spiel. Oder ich bleib direkt draußen dann.
Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Also man bewegt sich halt schon wenig. Ne? Also man versucht irgendwie optimal sich zu stellen mit seinem Charakter. Und wenn es nicht nötig ist, bleibt man auch einfach da. Also.
Und das Wichtigste und das was dann wirklich das Alleinstellungsmerkmal hat, weil das Spieler macht das als erstes, ist, das heißt als Untertitel ja, A Crossroad Game. Und Crossroads, damit sind diese einzelnen Ereigniskarten gemeint, die nur ab und an mal triggern, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, die bei uns auch nicht sonderlich oft gegeben war. Und oft sitzt man dann da so, wenn das, kann ich eh nicht, weg damit. Wenn das, kann ich eh nicht. Aber die geben halt nochmal...
Wenn das dann eintritt, sind das teilweise richtig coole Sachen, die passieren.
Teilweise epische Spielmomente. Und diese Crossroad-Mechanik, da wurde auch jetzt ganz lange das nächste Crossroads-Spiel angekündigt, was auch diese Crossroad-Mechanik hat. Das war ja dieses Gen 7? Ich glaube Gen 7, ja. Das hat auch diese Crossroads-Mechanik und die soll auch öfters triggern. Das Spiel selber soll nach ersten Eindrücken vielleicht nicht ganz so gut sein wie Winter der Toten. Aber da muss man sich selber mal ein Urteil drüber bilden. Aber es ist halt Winter der Toten hat neben all den guten Mechaniken, die es aus anderen Spielen nimmt, halt den großen Vorteil, dass es auch noch was völlig Eigenständiges in dieser Form noch nie dagewesenes gebracht hat mit diesen Crossroad-Karten. Auch wenn die da nicht immer triggern.
Ja. Ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, der jetzt sich denkt, boah, ja, will ich mal spielen oder finde ich interessant, probiert es aus. Also für mich ist Winter der Toten gehört, glaube ich, unter die Top 20 Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Also mein Age-Index ist jetzt bei 25. Ich habe 22 Partien Winter der Toten. Da kann man sich ungefähr überlegen, dass es unter meinen Top 25 meistgespielten Spielen ist. Und das ist nicht so, dass ich wenig spiele. Also dementsprechend, denke ich, sagt das auch schon ein bisschen was darüber aus.
Ich hab's gerne mitgespielt. Bei mir wird es nicht ganz so hoch sein, aber vielleicht habe ich da auch die falsche Gruppe gehabt. Nein, glaube ich nicht. Es ist gut. Es ist wirklich gut. Es ist durchaus eine gute 8 bei mir. Ich muss aber nicht unbedingt in meiner Sammlung haben. Wenn ich es irgendwann mal wieder spielen kann, dann spiele ich das sehr gerne mit. Auf jeden Fall.
Merke ich mir.
Okay. Unser Metathema heute ist semi-kooperative Spiele mit Verräterelement. Oder auch ohne Verräterelement. Da müssen wir uns erstmal drüber unterhalten, was das eigentlich ist. Und wir haben ja schon gehört heute bei Winter der Toten, haben wir ein allgemeines Spielziel, was das Spiel kooperativ macht. Dann haben wir eventuell einen Verräter, der dann eventuell gegen die Gruppe spielt und das wäre dann das Verräterelement. Und das Spiel dann aber nicht semi-kooperativ macht, denn semi-kooperativ heißt in dem Fall, dass bei Winter der Toten jeder einzelne Ziele hat. Da haben wir uns angeschaut, hoffentlich andere Spiele, wo denn auch und uns überlegt, wo denn auch noch Semi-Kooperativität drin vorkommen könnte.
Ja, also ich habe erstmal gemerkt, dass ich eigentlich unter Semi-Koop immer die Verräter-Variante verstanden habe. Also so für mich im ersten Verständnis war Semi-Koop immer Winter der Toten, Battlestar Galactica, New Angeles, also so dieses überall, wo Verräter mit drin sind. Und wenn man sich die Begriffe anschaut, dann ist es halt gar nicht so. Ne? Also da muss ich halt erstmal sagen, was ist kooperativ? Kooperativ ist, alle gewinnen zusammen, arbeiten zusammen und verlieren zusammen.
Und meistens kann man öfters auf mehr Wegen verlieren zusammen als gewinnen. Beispiel Pandemie.
Ja, okay, das ist ja meistens so. This War of Mine. Ja. Legenden von Andor.
Ja. Oder.
Na, also, obwohl bei Legenden von Andor hat fast eine Verrätervariante später mit drin, mit den dunklen Helden, die nicht mehr ganz so normal sind.
Aber soweit spielt das eh keiner, weil die alle nach den ersten zwei Legenden sowieso aufhören zu spielen und das Spiel dann weglegen.
Das wissen Deswegen sage ich das einfach nur mal so am Rande.
Oder jetzt die App nehmen.
Also wie gesagt, kooperativ ist halt wirklich alle arbeiten zusammen.
Genau. Obstgarten, ja? Gegen den Raben.
Das klassische erst, obwohl inzwischen sind ja so viele Kinderspiele kooperativ.
Oh ja, sehr gut. Leo muss zum Friseur. Sehr schönes Spiel. Kooperatives Memory.
Ja. Also ich glaube wirklich, dass das auch unheimlich gut ist, wenn man dadurch die Kinder so gut zum Spielen kriegt. Aber anderes Thema. Das ist kooperativ. Alle gewinnen zusammen, alle verlieren zusammen. Und da muss man sich natürlich überlegen, okay, wie grenze ich denn jetzt dagegen semi-kooperativ ab?
Dann lass uns doch zuerst gerade nochmal über den Verräter reden, weil der macht ja ganz klar, ich habe Leute, die kooperativ eigentlich miteinander spielen. Und es gibt aber die Möglichkeit mit einer verdeckten Rollenkarte, die früher oder später vielleicht reinkommt, meistens am Anfang des Spiels, dass einer eigentlich ein anderes Ziel hat als die anderen. Und dann geheim, später vielleicht offen, gegen die Gruppe arbeitet. Das erste Spiel, was so auffällig war mit diesem Verrätermechanik, war Schatten über Camelot. Falls ihr das was sagt.
Ja, mir sagt das was, aber ich habe es nie gespielt.
Ich habe es tatsächlich vor Jahren mal gespielt. Es hat halt es hat einen Nachteil, dass man spielt halt Tafelritter von Artus Sage, Camelot wird belagert. Man kann dann entweder die Katapulte versuchen zu bekämpfen oder auf Queste gehen. Das Problem bei dem Spiel ist einfach, wenn du auf so eine Quest gehst, dann bist du irgendwie für 3, 4, 5, 6 Runden blockiert und machst dann nur diese Queste, die dann auch irgendwelche Boni bringen und dazu beitragen, aber das ist halt schwierig. Und das Verräterelement war dann halt tatsächlich da, dass man halt aber auch dann als Verräter nicht auf die Queste geht und so. Also es hat seine Längen und seine Schwierigkeiten gehabt. Es wurde dann irgendwann durch das Battlestar Galactica abgelöst als das Spiel, wo es jeder sagt, oh, das ist ein tolles Spiel mit Verräter drin. Und Battlestar Galactica, spielt halt auf einem Raumschiff, was...
Ich meine, das Erste, was man sagen muss, das ist halt auch eine Serien... Verspielung.
Das stimmt, aber die Serie ist auch ziemlich gut, muss man sagen. Ist nicht, aber nicht jedermanns Geschmack. Und andererseits...
Vor allen Dingen ist es nicht jedermanns Geschmack, dass man halt wirklich eine ganz konkrete Serienverspielung hat, weil alles mit Fotos voll ist.
Ja,
der Schauspieler. Ne, und das ist etwas, was ich ganz häufig gehört habe, wenn du Battlestar Galactica dahin legst, dass alle sagen, wie sieht das denn aus?
Einerseits ja, andererseits ist das Design eigentlich ganz gut gelungen dabei, fand ich. Und ich habe es auch mit vielen Leuten gespielt, mit mindestens genauso vielen Leuten, die die Serie nicht kannten und die dann trotzdem gesagt haben, das Spiel ist so gut, dass sie teilweise gesagt haben, ich gucke jetzt die Serie deswegen.
Ja, das kenne ich allerdings auch.
Ja. Und ja, die Serie ist ein bisschen anders als normale Science-Fiction-Serien, auch damals schon. Gerade damals schon. Heute doch hat die immer noch sehr viele Alleinstellungsmerkmale. Und ich finde, die Staffeln davon, die haben teilweise ganz andere Ausrichtungen. Also Staffel 1 und 2 von Battlestar Galactica ist ganz anders als Staffel 3 und 4. Würde ich mal so
Das ist
behaupten.
bei mir so lang her, dass ich das geguckt habe, dass ich ganz ehrlich sagen muss. Ich habe es auch nicht so intensiv geguckt, dass ich jetzt sagen würde, was war in Staffel 1 und was war in Staffel 2. Da bin ich raus.
Wir müssen doch den Film- und Serien-Podcast auch noch machen.
Naja, ich
Irgendwann.
meine, wenn wir hier gerade über zwei Spiele spielen, die ja irgendwie schon gefühlt mit Serien, also die eine hat
Ja.
gefühlt mit Serien zu tun, die andere ist ganz klar eine Verspielung einer Serie. Dann
Ja.
muss man auch mal kurz über Serien reden.
Das stimmt. Und bei Battlestar Galactica, das Ende der dritten Staffel ist eins der besten Staffelfinale aller Zeiten. So. Aber du weißt gerade eh nicht, was da los war.
Nö, deswegen,
Sehr
also
gut.
keine Ahnung.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ja, man hat halt, wie auch eben schon erwähnt, diese Krisenkartenmechanik hauptsächlich in dem Spiel. Und man hat halt wirklich diesen Verräteraspekt ganz toll. Weil in der Serie ist es halt so, dass die Figuren nicht unbedingt wissen, dass die in Wirklichkeit böse Roboter sind. Also fleischliche Roboter, die eigentlich böse sind und irgendwann als Schläfer aktiviert werden können. Und so gibt es bei Battlestar halt auch bei dem Brettspiel auch die Sache, dass du einmal eine Runde hast, wo Verräterkarten und loyale Karten, also entweder bist du Mensch oder ein Zylonen-Roboter, Verräter. Und du hast halt zwei Phasen davon. Du hast halt einfach am Anfang des Spiels werden halt Karten ausgeteilt, da steht dann, du bist ein Mensch oder du bist ein Zylon. Und dann weißt du das am Anfang. Aber in der Mitte des Spiels gibt es auch nochmal genauso eine Phase, wo dann auch wieder Verräterkarten ausgeteilt werden. Und erst dann denkst du, okay, ich bin in der ersten Hälfte, bin ich Mensch. Aber in der Mitte der Hälfte bin ich auf einmal doch ein Verräter. Und das ist dann ganz interessant zu
Das ist ganz
spielen.
schön heftig.
Ja.
Also, aber ich fand es cool.
Ja.
Also, das ist, ich habe es leider erst einmal gespielt.
Hm.
Was bei uns aber mit daran liegt, dass natürlich alle Erweiterungen drin sind.
Ja,
Und
das ist da echt schwierig.
es gibt halt auf BGG extra eine Übersicht, wie man was am besten zusammenpackt und wann man welche Erweiterung wie dazu nutzt und so. Das ist dann aber immer so aufwendig, dass ich trotzdem alle drei Regelhefte lesen muss, dass jedes Mal, wenn ich mir überlege, okay, ich bringe Battlestar Galactica wieder auf den Tisch, dass ich es dann doch lasse. Also, dass ich dann doch sage, dann lieber Winter der Toten,
Ja.
weil ich da jetzt einfach alles kenne. Also, das ist einfach so meine Hürde, gerade wieder anzufangen, nochmal Battlestar Galactica zu spielen, auch wenn ich es unbedingt will, ist halt immer wieder diese, alles ist drin und ich müsste erst alles aussortieren, wenn ich nur mit dem Grundspiel spielen will.
Ja,
Und
es gibt da auch Varianten in den Erweiterungen, wo du dann auf dem Planeten startest und erst dann, also es ist nicht unbedingt gut, da wirklich alles reinzumischen. Also es gibt halt exklusive Varianten davon.
ja, und hier muss man halt einfach sagen, ist das leider nicht so gut gelöst. Bei Winter der Toten steht halt genau drauf, wie du welches Modul wie reinmischt. Und das haben wir bei Battlestar Galactica wirklich nur über Fanprojekte auf BGG.
Okay.
Ja, also wo dann die Übersichten sind, wie man am besten die verschiedenen Variationen zusammenstellt. In meiner ersten Partie, die ich gespielt habe, haben wir auch über 6 Stunden gespielt. Und da waren aber auch, weiß ich nicht, ein Drittel der Erweiterungen drin. Na, aber das war dann halt auch jemand, der das begleitet hat, der selber sehr viel Battlestar Galactica spielt und der das halt auch dementsprechend dann rüberbringen konnte. Und es war eine
Okay.
total coole Erfahrung. Deswegen sehr wahrscheinlich hätte ich es direkt danach spielen müssen.
Ja.
Nochmal.
Aber das Grundspiel alleine reicht schon. Also wirklich. Gut, es gibt es jetzt gerade nicht mehr. Es ist jetzt out of print und wird wahrscheinlich auch nie wieder in print kommen. Deswegen holt es euch, solange es noch gibt. Aber es ist wirklich auch in der Grundvariante schon wirklich ein tolles Erlebnis. Das habe ich auch öfters gespielt als Winter der Toten. Und es ist wirklich, wirklich gut.
Ja, also besonders interessant fand ich halt wirklich dieser Moment, in dem das sich nochmal verändert, weil du kriegst halt, kriegst du pro Runde, nee, du kriegst, glaube ich, in der vierten Runde oder so, irgendwann kriegst du nochmal neue Karten und wo du dann halt auf einmal, wie gesagt, ein Zylon sein kannst und hast die ganze
Genau.
Zeit pro gespielt und auf einmal musst du das selbst so verändern, dein Spiel, dass du halt nicht auffliegst, aber trotzdem verhinderst, dass die Menschen gewinnen. Und das finde ich einen total interessanten Twist, auch für einen selber, wenn das passiert.
Ja, das
Und
ist.
vor allen Dingen nicht schockiert zu reagieren, wenn man diese Karte hat.
Es ist wirklich, und es gibt da auch Charaktere, die in der Serie verdächtiger sind, die kriegen dann auch mal zwei Loyalitätskarten und da ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass man dann ein Zylone ist. Und dann hat man es auch schwieriger, den anderen gegenüber zu rechtfertigen. Moment, du hast jetzt insgesamt schon drei Loyalitätskarten, da muss doch ein Zylon dabei sein. Du bist doch bestimmt einer. Also es ist schon toll gemacht. Und es kann natürlich auch sein, dass man mit so vielen Leuten spielt, dass man zwei Zylonenkarten kriegt, also man kriegt eine Karte, du bist, okay, ich bin Zylonen Anfang gespielt, dann spiele ich halt so. Und bei der zweiten Runde kriegst du noch eine Zylonenkarte. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich aufdeckst und dann was Böses machst. Als Zylone kann man sich einmal dann was ganz Böses machen und dann flieht man auch auf die Zylonenflotte. Und dann kann man seine zweite Loyalitätskarte, die man dann nicht aufgedeckt hat, jemand anderem unterschieben. Und das kann entweder dann auch die zweite Zylonenkarte sein, wenn du die auch hattest. Dann ist der andere automatisch auch Zylon. Oder das kann einfach auch nur eine Menschenkarte sein, aber dann machst du dir natürlich höchst verdächtig, wenn du dem
Ja.
irgendjemanden dann was zuschiebst.
Ja,
Insofern.
und man muss ja bei Battlestar Galactica auch sagen, dass es dann ja auch noch mal einzelne Posten gibt, die ja dann auch noch mal mehr können oder mehr verdächtiger werden oder irgendwelche Entscheidungen mehr treffen können und so. Also das fand ich auch dann noch mal interessanter, weil halt einfach noch mal andere Aspekte mit dazukommen.
Das ist so gut. Das ist einfach nur episch, wenn du Admi. Es gibt zwei. Wir müssen da jetzt ein bisschen ausführlicher gerade drüber reden, weil das ist gerade so gut. Es gibt zwei Posten. Ein Admiral, der die militärische Macht hat, und es gibt den Präsidenten. Der Präsident wird gewählt und der Admiral, der folgt aber einer speziellen Rangordnung. Das heißt, wenn zum Beispiel einer eingesperrt wird und der Admiral wird eingesperrt, dann geht der Admiralsposten an den nächsten niedrigeren Charakter, der im Spiel ist, der den entsprechenden Rang hat. Und so kann das sein, dass man als zweithöchster sich dann zum Präsident wählen lässt, weil man sagt, ich bin, tue immer Gutes und ich bin gar kein. Und so war das dann auch so. Und dann habe ich mit einer anderen Karte, als ich dann der Präsident war, habe ich mit einer anderen Karte den amtierenden Admiral ins Gefängnis gesteckt. Und dann verliert er seinen Admiralsposten an den nächstniedrigen und das war dann der Präsident. Und wenn man dann Präsident und Admiral ist und dann Zylon ist, dann wird's böse.
Ja.
Und solche tollen Momente. Ja. Das ist so das Spiel mit Verräter. Wenn ihr ein Spiel mit Verräter spielen wollt, gibt wahrscheinlich nichts Besseres als Battlestar Galactica momentan.
Aber dadurch, dass es keine einzelnen Ziele gibt, würden wir ganz klar sagen, das ist jetzt kein semi-kooperatives Spiel, sondern das ist ein kooperatives Spiel mit Verräter.
Kooperatives Spiel mit Verräter nach Fuchs und Bär-Definition.
Okay.
Ja.
Also wir versuchen uns dem Ganzen jetzt mal zu nähern.
Genau.
Gut, also kooperativ, alle arbeiten zusammen, gewinnen zusammen, verlieren zusammen. Kooperativ mit Verräter. Wir haben eine Nicht-Verrätergruppe, die kooperativ spielt und wir haben einen Verräter, der dagegen spielt.
Zum Beispiel. Oder auch mehrere Verräter. Bei Battlestar können es auch mehr, je nach Spielerzahl sein.
Aber dann bedeutet es ja auch nicht, alle gewinnen zusammen.
Genau.
Alle verlieren zusammen auch nicht.
Das stimmt.
Na, also dann.
Das hat auch nicht unbedingt immer jemand gewonnen. Das muss das auch nicht bedeuten, ne? Also es kann auch sein, dass alle verlieren.
Was macht jetzt Winter der Toten im Gegensatz zu Battlestar Galactica dann für dich zu einem Spiel, wo du sagst, ah, das ist doch semi-kooperativ, weil eigentlich habe ich ja auch ein kooperatives Spiel mit Verräter.
Korrekt. Aber du hast halt diese Ziele, die du erfüllen musst, um auch zu gewinnen. Diese, sagen wir mal, ich muss drei Benzin auf der Hand halten, ne? Diese Karten veranlassen dich dazu, für deinen persönlichen Erfolg gegen die Gruppe zu spielen. Und wenn du das machst, dann bist du auf dem semi-kooperativen Bereich. Du willst ja eigentlich gewinnen, klar, das Hauptziel muss erfüllt werden. Aber wenn du dein Ziel sowieso nicht erfüllen kannst, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als entweder dich trotzdem mitzuspielen kooperativ. Ich habe Leute erlebt, die das dann gemacht haben, die sagen, ich kann zwar selber nicht gewinnen, aber für die Gruppe mache ich das. Oder du machst halt das, was du eben auch schon gesagt hast, du gehst bei Winter der Toten dann, lässt dich rauswählen und hast dann ein neues Ziel.
Okay, aber das bedeutet dann auch, dass Winter der Toten ohne Verräter ist auf jeden Fall semi-kooperativ.
Es ist immer semi-kooperativ.
Es ist immer so semi-kooperativ, auch mit Verräter.
Mit und ohne Verräter, ja. Weil du immer Leute deine eigenen Ziele hast, die du unter Umständen über das Wohl der Gesamtheit stellst.
Okay. Wir wären nicht Fuchs und Bär,
wenn wir das nicht so genau nehmen müssen.
Nee, wenn wir jetzt nicht ein Spiel nennen würden, wo wir uns dann auch fragen müssen, ist das semi-kooperativ?
Welches Spiel meinst du?
Eigenes Lebensziel, eigenes Dungeon-Ziel.
Sprichst du etwa...
Ist Gloomhaven... Ist ja. Gloomhaven semi-kooperativ?
Ja, weil Gloomhaven...
Also ich muss sagen, so richtig kann ich dem ja nicht folgen. Aber rein theoretisch, wenn wir sagen, okay, man gewinnt zusammen, ne, aber man gewinnt oder verliert ja trotzdem zusammen. Das andere ist ja nur ein Bonus. Ne?
Das ist richtig. Also, aber wenn du dieses Dungeon-Ziel, was du eigentlich erreichen willst, ne, dafür tust du ja Dinge, die für die Gruppe unter Umständen schlecht sind. Weil du dann Züge machst und sagst, ich möchte jetzt das ganze Geld einsammeln, bevor das Szenario zu Ende ist, weil ich das für mein Ziel brauche. Und das bringt vielleicht das ganze Ziel in Gefahr, wenn du dann unbedingt
ja,
diesen Haken haben willst.
Ja, aber ganz ehrlich, wer spielt das denn? Also ich meine, wir spielen ja eigentlich härter als ihr. Und selbst wir machen, also für ein Häkchen würde ich nicht sagen, dass ich das Szenario-Ziel gefährde. Also das Häkchen nehme ich gerne mit und versuche das Häkchen zu bekommen. Aber wenn es bedeutet, dass ich das Szenario-Ziel nicht erreiche, das ist ja für mich viel schlimmer.
Ja, was ist, wenn das am
Anfang... Dann spiele ich nicht unbedingt auf das Häkchen.
Aber was ist, wenn das am Anfang ist, wo es noch nicht so aussieht, dass du das gefährden würdest, aber im Endeffekt hat es dann doch daran gehangen?
Ja, also ich find's insofern schwierig, weil eigentlich die Grundbedingung, was wir gerade gesagt haben, was ein kooperatives Spiel ist, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, ist bei Gloomhaven gegeben, egal ob ich mein Dungeon-Ziel schaffe oder nicht. Denn wenn ich verliere, kann ich auch mein Dungeon-Ziel geschafft haben, dann ist das egal. Ich glaube, das vergisst du gerade, ne?
Nee, also wenn ich das. Da hast du vollkommen recht. Aber allein die Vorstellung, dass du das gefährden kannst, weil du selbstsüchtig handeln willst, das macht ja die Semi-Kooperativität da in der Gegend aus. Aber,
ja, aber ich finde,
nach unserer Definition ist Gloomhaven ein kooperatives Spiel und kein semi-kooperatives Spiel, weil du es halt immer weglassen kannst.
Vielleicht mit einem semi-kooperativen Touch.
Genau, weil ich meine, Gloomhaven ist ja sowieso vieles, ne? Es ist auch ein Semi-Legacy-Touch. Oder würdest du sagen, es ist ein volles Legacy-Spiel?
Nein, ist es nicht.
Siehst du? Und so macht Gloomhaven auch das Beste, zieht es sich aus vielen Bereichen raus. Also
ist ja auch ein bisschen ein Euro.
Es ist auch ein bisschen ein Euro. Aber nach der Fuchs und Bär, offiziellen Fuchs und Bär Definition, ist Gloomhaven ein kooperatives Spiel, ohne Verräter.
Okay, du sagst das ja zu häufig. Haben wir was vor mit den Definitionen?
Auf jeden Fall. Du hast auch eine Webseite, da werden wir irgendwann eine Liste erstellen.
Okay, wir sind gespannt. Also da geht es so ein bisschen drum, dass nach meinem Fremdpodcasten wurde so ein bisschen aufgerufen, dass man doch mal ein bisschen weniger schwammig reden sollte und mal deutlich sagen sollte, was ist. Man kann aber immer nur sagen, für mich ist das so, weil ich glaube, ganz viele Sachen, die man versucht zwar deutlich zu definieren, können doch auch anders gesehen werden.
Wir können uns gerne dann Spiele schicken und fragen, ob die kooperativ, semi-kooperativ sind, und wir entscheiden das dann. Und dann
Spiele schicken?
Ja, Vorschläge mit Spielen und fragen, ob die dann, ja, Spiele schicken könnt ihr auch. Spielt das mal und sagt uns dann, ja, schickt uns Spiele.
Gut, wir fragen mal weiter.
Ja.
In der Diskussion, was ich mir dann überlegt habe, ist, wie sieht es denn mit Spielen aus, wenn ein Spieler zu einem Verräter wird durch das Spiel? Also wir haben zum Beispiel in der zweiten Edition von Willen des Wahnsinns, also in der ersten Version, wo es ja eher, also ich würde alle Spiele rausnehmen, bei denen ein Overlord vorkommt. Ne? Weil das ist eigentlich 1:1. Ja. Also egal, wie groß die Gruppe ist.
Oder Team gegen Team.
Oder Team gegen Team. Aber wir haben bei Willen des Wahnsinns zum Beispiel den Moment, wo jemand zu wahnsinnig ist, dass der sozusagen auch ein Ziel oder eine Art und Weise des Verhaltens bekommt, die negativ für die Gruppe ist.
Mhm. Aber dann kriegt er dann ein neues Ziel von dem Spiel?
Man hat ja nur ein Gruppenziel. Aber man kriegt dann manchmal, dass man irgendwas wirklich aktiv gegen die Gruppe machen muss, um zu gewinnen.
Aber ist das dann ein Zwang?
Ja. Das ist ja das, warum man sich ganz schön ärgert, wenn irgendwelche Leute wahnsinnig werden, weil sie dann einen echt ärgern können. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich mir gerade nicht so sicher bin, ob das schon ausreicht, um als ich würde nicht sagen, Willen des Wahnsinns ist ein semi-kooperatives Spiel, weil ich halt irgendwann wahnsinnig werden könnte.
Genau, es ist halt ein Element dabei, was passieren kann, aber es ist halt eher so eine Variation, die muss ja nicht vorkommen.
Ja, vielleicht würde man dann semi-kooperativ eher so als Mechanik, also es hat halt noch eine semi-kooperative Mechanik mit dabei, also dass man das so versuchen könnte, noch mit reinzubringen.
So würde ich das auch sagen, es ist ein kooperatives Spiel. Mit einer möglichen Element, was dann so gedeutet werden würde. Gibt's ja auch in anderen Zusammenhängen. Aber frag mich jetzt nicht.
Ein ganz klassisches Spiel, was jetzt neu rausgekommen ist, auch schön, ein klassisches Spiel, was neu rausgekommen ist, ein klassisch definiertes Semi-Koop-Spiel, wo sogar viele Definitionen mitgehen würde, die ich mir in der Vorbereitung auf diese Sendung durchgelesen habe, ist Australia.
Mit Z.
Also Australia mit Z, ja. Das ist, wir haben eine gemeinsame Bedingung des Verlierens, weil wir sozusagen alle darauf achten müssen, dass der Cthulhu sich nicht zu sehr ausprägt und zu viele Punkte zum Schluss bekommt. Aber jeder spielt hier, also wir haben hier ein Spiel, was überhaupt nicht in der Hinsicht kooperativ ist. Also hier spielt wirklich jeder Spieler für sich. Mhm. Und man hat sozusagen nur eine kleine Variante des Kooperativen, dass man halt aufpassen muss, dass man halt, wenn der Cthulhu zu mächtig wird, verliert man.
Ja.
Aber jeder hat seine eigenen Siegpunkte und jeder hat seine eigenen, also hat kein eigenes Ziel oder so, sondern wir haben hier eigentlich ein kompetitives Spiel, was eine kooperative Komponente hat des Verlierens.
Ja.
Ich glaube, dass das eigentlich eine sehr klassische Definition ist, von semi-kooperativ.
Ja, das ist das, das zieht das quasi von der anderen Seite auf, ne? Also wir haben nicht ein kooperatives Spiel, was teilweise das Spiel, die Spieler gegen die Gruppe agieren lässt, sondern wir haben eigentlich Spieler, die gegeneinander agieren, aber dann verbündet sind in dem Sinne, dass sie eine Komponente des Spiels zurückhalten müssen.
Ja.
Das wäre eine kooperative Semi-Spiel. Nein, es wäre auch ein semi-kooperatives Spiel, allerdings von der anderen Seite halt aufgezogen, ne?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich das klassische Semi, also das ist so, wenn ich so überlege, aber mir fällt kein anderes ein. Also ich habe jetzt wirklich versucht, mir zu überlegen, welche anderen Spiele dementsprechend sind.
Ich weiß nicht, wie es heißt gerade, aber es gibt noch ein Spiel, das ist ähnlich wie... wo du eine Nation spielst und hast auch eine Zombie-Apokalypse und da sind aber die Zombies quasi spielgesteuert und bedrohen dann nochmal alles. Eigentlich kriegst du dich gegenseitig, aber dann hast du halt noch diese Komponente der Zombies, die halt auch noch eine Bedrohung sind.
Okay, ich kenne Zombie-Spiel nicht.
Mhm,
das wundert mich. Also mir sagt das gerade nichts, das ist nicht Zombie 15, das ist... Nee, sagt mir gerade nichts.
Auch nicht 51 State? Nein.
Ist nicht, nee. Das hat nichts mit Zombies zu tun.
Nee, das war das Imperial Settlers.
Ja, genau.
Ja. Muss ich nochmal nachschauen, aber gibt's bestimmt. Sonst schreibt's in die Kommentare. Wo immer ihr das auch gerade hört, auf welcher Plattform ich finde das. Ja.
Ja, wir schicken uns immer gegenseitig die Kommentare, wenn irgendwo was ist.
Ja. Und freuen uns immer. Die sind nämlich meistens freundlich.
Na, mein eines meiner Lieblingsspiele mit Verrätervariante, was neu rausgekommen ist vor 2 Jahren, ist New Angeles.
Ja.
Also, das finde ich ist auch noch mal ein ganz tolles Spiel, weil es von den Siegbedingungen her, es gibt einen Verräter, also wir haben auch hier einen Verräter, der von Anfang an klar ist als Verräter. Der muss einfach nur in den Punkten vor allen sein. Der hat die einfachste Siegbedingung. Oder einen Wert auf Null bringen. Die anderen haben Siegbedingungen wie, du musst 2 vor dem sein. Also A muss 2 vor B sein. C hat die Bedingung, 2 vor B zu sein. Und D hat die Siegbedingung, 3 vor A zu sein. Und so merkt man halt manchmal teilweise schon, wer hat jetzt eigentlich das Ziel, über mir zu sein, aber ich kann trotzdem gewinnen, wenn der über mir ist, wenn ich eigentlich das Ziel habe, über dem anderen zu sein. Also das ist so ein bisschen.
Aber es ist dann auch jeder gegen jeden eigentlich.
Das ist auch jeder gegen jeden, aber du spielst trotzdem kooperativ miteinander, weil du die Stadt am Leben halten musst. Wenn du die Stadt nicht am Leben hältst, dann gewinnt der Verräter.
Dann ist das tatsächlich ein klassisches, definiertes semi-kooperatives Spiel.
Ja, weil du halt komplett eigene Ziele auch hast,
Wollen.
die auch geheim sind. Ne?
Ja.
Aber das ist auch so ein Spiel. Das ist aber auch wieder, ne, wenn du das zu sechst spielst und wo ich einfach sagen muss, dass New Angeles ein Spiel ist, was mit jedem Spieler mehr gewinnt.
An
Zu
Downtime.
sechst nicht unbedingt. Also das gewinnt wirklich, weil du hast Verhandlungsphasen. Und
Und
wenn
die
du in den
sind extrem lang, habe ich
Verhandlungsphasen
gehört.
zu viert bist, ist das total langweilig, das Spiel. Ja, du musst halt dann auch hier wieder die Gruppe haben, die daran Spaß
Ja.
hat. Ne? Aber das ist halt wirklich das, wo für mich, ne, ich sage immer für mich, ganz klar mit jedem Spieler dieses Spiel gewinnt. Und dann dauert das aber auch 4 bis 6 Stunden. Ne? Also, aber ich glaube, wir haben kein großes semi-kooperatives Spiel gerade genannt. Bis auf Australia dauert nur 2 Stunden. Aber alle Spiele mit Verrätermechanismus, die storybasiert sind, sind halt alles keine 1-2-Stunden-Spiele.
Das stimmt. Dann haben wir halt quasi einmal die semi-kooperativen Spiele wie Winter der Toten und dann haben wir die klassischen semi-kooperativen Spiele wie Australia und oder im klassischen Sinne wie Australia und dieses von dir gerade genannte
New Angeles.
New Angeles. Würde ich mal so
Ja.
definieren. Nach Fuchs und Pear.
Ja, und die Kooperativen mit Verräter?
Genau. Und die semi-kooperativen Mitverräter. Wobei, da gibt es auch, glaube ich, nur Winter der Toten, oder? Semi-kooperatives Spiel mit Verrätern? Wüsste ich jetzt auch kein zweites.
Also ich glaube auch immer noch, dass viele dagegen argumentieren werden, dass wir Winter der Toten semi-kooperativ nennen.
Dann sollen sie das tun. Nach unserer Definition ist es semi-kooperativ.
Ja. Aber das bedeutet, wenn wir das zusammenfassen, kooperativ ist, alle arbeiten zusammen, gewinnen zusammen, verlieren zusammen.
Korrekt.
So, das gibt es auch mit semi-kooperativen Mechaniken, wie Gloomhaven oder so.
Genau. Oder halt Winter der Toten.
Wenn du es voll kooperativ, aber wenn du es voll kooperativ spielst, dann ist das doch ein klassisches semi-kooperatives Spiel.
Korrekt. Haben wir euch jetzt verwirrt?
Ja, jetzt hast du dich, glaube ich, gerade selber. Also wir
Nein.
fangen noch mal an.
Ja, alles gut. Ich bin dabei.
Kooperativ ist, alle gewinnen zusammen, alle arbeiten zusammen, alle verlieren zusammen.
Pandemie.
Kooperativ mit Verräter ist, alle gewinnen zusammen, außer der Verräter, der gegen die Gruppe spielt und der gewinnt, wenn die Gruppe verliert.
Und die sind meistens verdeckt mit verdeckten Rollen, weil sonst ist es sehr
Genau.
seltsam.
Wie Battlestar Galactica.
Wie Battlestar Galactica. Ja.
Und das Semi-Kooperative, was von 2 Seiten herkommen kann, das ist einmal, wir haben ein kompetitives Spiel mit einer kooperativen, mit Verlustbedingung.
Ja.
Oder wir haben ein kooperatives Spiel mit kompetitiven Siegbedingungen.
Ja.
kooperativen Verlustbedingungen und kompetitiven Siegbedingungen.
Ja.
Ha, wir haben's.
Aus zwei verschiedenen Seiten. Und ich würde das eine dann im klassischen Sinne nennen.
Das ist Australia.
Das Australia, das, was die eigentlich gegeneinander ist, aber dann ein zusammenschließendes Element hat, wo man dann gegeneinander arbeiten muss und darauf achten muss.
Dann haben wir es geschafft und ich
Dann.
bin gespannt, was ihr zu unseren Definitionen sagt. Denn man muss natürlich sagen, dass das völlig subjektiv ist.
Nein,
Also wir
aber
versuchen, nein, also wir
wenn
versuchen das natürlich
nach
so
objektiven
hinzukriegen.
Kriterien.
Ja, aber es ist trotzdem nach uns.
Das ist ja, es ist natürlich schwierig, aber folgt uns oder folgt uns da nicht in unserer Definition? Das ist jetzt erstmal die können wir ja auch nochmal revidieren, wenn wir jetzt irgendwie schlagkräftige Argumente dafür oder dagegen haben oder noch was vergessen haben sollten. Aber erstmal sind das jetzt drei Definitionen, beziehungsweise dieses Mitverräter-Anhängsel und ohne Verräter, mit dem man, glaube ich, erstmal arbeiten kann, ne? Und dann hoffentlich auch alle kommenden Spiele mit beschreiben kann.
Ja, wenn man sie einsortieren möchte. Also das
Wenn
muss
man.
man ja auch nicht. Aber das ist so, wenn man jetzt davon redet, also wenn wir davon reden, könnt ihr euch dann jetzt vielleicht besser vorstellen, was wir
Genau.
darunter meinen. Und wir selber haben jetzt, also ich habe meine Definition verändert. Also ich bin vorher, wenn ich semi-kooperativ ausgesagt habe, habe ich da Battlestar Galactica, Winter der Toten und so alles in einen Topf geworfen, sozusagen.
Und jetzt haben wir das mal geschärft.
Auseinandergedröselt.
Ja, auseinandergedrückt. Das ist ein schön. Ja, oder
Ein schönes Wort, oder?
ja, kenne ich. Ja, oder halt die Kanten geschärft, damit man eine messerscharfe Definition jetzt hat. Nicht vielleicht
Gut.
wasserdicht, aber messerscharf.
Damit sind wir am Ende, oder?
Ja, damit sind wir vollkommen am Ende.
Es ist
Eieiei.
total spät. Ich bin froh,
Ja.
dass wir durchgehalten haben.
Ja, ist doch noch schön geworden.
Ja, wir haben am Anfang wussten wir nicht ganz, ob wir nicht zu biestig sind, um zu podcasten, aber es hat ja dann doch geklappt.
Wenn Martina als Hans haben.
Zum Schluss weisen wir wie immer noch mal darauf hin, noch ein bisschen Zeit habt ihr. Eine Woche, wenn die rauskommt. Nee, 3 Tage. Bis zum 14.02. könnt ihr noch abstimmen für uns. Wir sind zum Podcastpreis nominiert. Auf der Homepage findet ihr auf jeden Fall den Link dazu. Da kann man täglich abstimmen. Wir sind der totale Underdog-Brettspiel-Podcast, der dabei ist. Alle anderen Brettspiel-Podcasts gibt es schon länger, sind größer
Und schöner.
und haben, keine Ahnung, bessere Leute, aber keine Frauen.
Aber
Bin ich
unser.
die einzige Frau? Bin ich die einzige Frau, die nominiert ist?
Um, auf jeden Fall haben wir das schönere Bild.
Ja, dank Steffi. Und der ganze Rest sind auch die Computer, also es unter Spielen ist halt wirklich alles irgendwie drin.
Und professionelle.
Und professionelle, aber wenn ihr Lust habt, votet einfach für uns. Wir
Das
freuen uns über
setzt
alles.
ein Zeichen.
Ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt gesagt kriegen, wie viele Votes wir haben.
Wahrscheinlich nur die ersten drei oder so, keine Ahnung.
Na, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, ich habe gar
Dafür,
keine Ahnung.
ob wir zu dem Abend überhaupt eingeladen werden, wenn wir nicht mal die ersten drei sind, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Müssen wir selber bezahlen, um da
Nee.
hinzukommen.
Denke ich ja mal.
Naja.
Ja,
Schauen wir
und
mal.
ansonsten bleibt uns nur wie immer unser Abgesang. Wie immer gibt es die total tolle Webseite, auf die ihr kommen könnt. Fuchs und Bier. Immer noch mit Schreibfehler. Wird sich auch sehr wahrscheinlich nie mehr ändern. Mir ist dann inzwischen jetzt mal gesagt worden, dass es zum feinen Ton gehören würde, dass man alle Spiele, über die man redet, mit BGG-Link in den Shownotes verlinkt. Ich werde dann das jetzt bei dieser Folge vielleicht mal probieren und werde dann den ausführlichen Text nur noch auf der Webseite haben und werde dann wirklich für die Leute, die den Podcast auf Podcast-Playern hören, in die Shownotes die Links packen. Hauptsächlich.
Ja, kannst du machen. Das ist
Ja, wir
aber viel
probieren das jetzt
Arbeit.
mal aus. Ich habe immer gedacht, dass die Leute selbstfähig sind, zu suchen auf BGG, aber es wurde so ein bisschen gesagt, dass das zum guten Ton bei Podcasts gehört, dass man die Links gibt zu den Spielen, über die man spricht.
Ich habe letztens, vor kurzem habe ich einen Film-Podcast gehört. Ich sag jetzt nicht welchen. Aber was da an Audioqualität geboten wird, dagegen waren alle unsere Folgen bisher glasklar, muss ich mal hier
Sogar die
sagen.
über Skype mit
Sogar,
Headset ganz am Anfang.
ja, alle, die waren alle viel, viel, da ist, wohnt einer gegenüber vom Krankenhaus und da kommt dann dauernd Tatütata im Hintergrund und bei dem anderen rauscht es nur. Ja, also die Brettspiel-Podcaster sind echt verwöhnt, muss ich mal sagen. Ja. Ihr seid verwöhnt mit uns.
Ja, und jetzt ist die Qualität ja noch mal besser geworden.
Inhaltlich sowieso, seid ihr sowieso verwöhnt.
Ja, mich erreicht er über Twitter, weil der Bär will ja nichts zu sich sagen. Mich erreicht ihr über
Was?
Twitter unter missbaby_de. Fuchs und Bär mit Fuchs und Bär.
Was? Mit
Auf
X?
Twitter. Ja,
Aber mit
Fuchs
X?
mit X.
Ja. Und ja, mich erreicht ihr hauptsächlich unter Twitter, über
Unter
@yellow,
Twitter.
unter Twitter, über
Auf Twitter.
bei Twitter unter @yellowgeekbear und auf YouTube auch der YouTube-Kanal, wo ihr das ja auch hören könnt mit einem Bild.
Da könnt ihr die ganze Zeit Steffis Bild angucken.
Super, ne? Da erreicht, das ist also auch Yellow Geek Bear einfach. Einfach nach Google, das findet ihr da schon. Hat einen gelben Bären. Ja. Und auf Spotify, auf iTunes, da gibt es, glaube ich, auch so, wie heißen die?
Bewertung?
Bewertungen. Bewertungen, genau, da kann
Hey,
man uns
genau, bewertet
bewerten.
uns.
Da haben wir gar nicht genug. Also das wäre super, eine super Sache, wenn ihr da mal uns bewerten würdet. Am besten gut. Das wäre schon nett.
Ja, ansonsten werden wir uns überlegen, was wir die nächsten Male machen. A ist ja immer noch die große Escape-Folge geplant. Die werden wir jetzt mal näher ins Auge fassen, sehr wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, wie es mit den anderen Gästen läuft und worüber wir beim nächsten Mal reden werden. Glaubt mir, wir können euch immer noch überraschen. Wir schauen mal, was wir so machen. Und dann wünschen wir euch jetzt, was immer ihr gerade tut, ne, wie immer, bügeln, kochen, Müll raustragen, Autofahren. Was auch immer.
Spiele sortieren, Spiele
Spiele
vorbereiten,
sortieren.
malen, Miniaturen bemalen.
Miniaturen, stimmt, Miniaturen bemalen. Ja.
Ja.
Miniaturen zusammenbasteln und so weiter. Wir wünschen euch ganz viel
Fahrrad
Spaß.
fahren.
Hört bald wieder bei uns rein. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiedersehen.